Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo, herzlich willkommen zur Radio Tux Ausgabe März 2015. Heute mit Leszek.
Hi.
Und mit meiner einer. Und ihr zwei kennt uns ja schon. Der Rest hat sich mal wieder leider verabschieden müssen, weil wegen Klausurstress und Arbeitsstress und so. Und deswegen halten wir zwar wieder die Stellung und vielleicht hört ihr uns sogar mehrfach in dieser Sendung. Macht nichts. Wir wollen uns heute mit dem Thema beschäftigen, wie man Open-Source-Projekten helfen kann, wie man da mitmachen kann, wie man die Software, die wir so alle jeden Tag benutzen, vorantreiben kann, und wollen mal so einen kleinen Überblick geben. Also ich meine, das allerbekannteste ist wahrscheinlich, ja, oder auch so ein Satz, den man oft hört, ja mein Gott, wenn es halt nicht funktioniert, dann fix es dir doch selber, schreib doch Code, mach doch. Das ist aber natürlich nicht die einzige Variante, wie man helfen kann, aber trotzdem ist das natürlich eine der Hauptquellen, ja, wenn ich sage, okay, ich kann programmieren oder ich habe Lust, mich irgendwo reinzuarbeiten, dann kann ich natürlich auch so ein Projekt unterstützen, indem ich Quellcode beitrage.
Ja, das ist vor allen Dingen auch der Ursprung des eigentlichen Open Source oder Free Software Gedankens, denn wenn wir uns überlegen, ganz zu Anfang, Richard Stallman, die ganze GNU-Bewegung und so weiter und so fort, ist ja aus dem Software-Schreiben irgendwie hervorgegangen, und auch der Kernel, also dann, wenn als Linus Torvalds dann aufgetaucht ist mit seinem Linux-Kernel, da hat man ja auch zunächst einmal primär wirklich Programmierer gebraucht, die dann wirklich auch programmieren können und dann auch Code beisteuern können und Patches schreiben können und sowas alles. Das ist natürlich jetzt auch im Laufe der Zeit hat sich das durchaus gewandelt, weil die Projekte ja immer größer werden, auch immer professionalisierter werden. Und man muss jetzt nicht unbedingt auch noch Code schreiben, um einem Projekt zu helfen, sondern kann auf vielfache andere Weise dann auch aushelfen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den wir auch hier erwähnen müssen. Und da werden wir sicherlich auch drauf angehen, was es denn da alles für Möglichkeiten gibt, wie man denn bei Open-Source-Projekten, bei Free-Software-Projekten auch mithelfen kann.
Genau, also ich meine, wenn man sich die Free-Software-Bewegung anguckt und was so dahinter steht, sind das ja immer diese vier Freiheiten. Also die Freiheit, das Programm für jeden Zweck auszuführen und zu benutzen, dann die Freiheit, die Funktionsweise des Programms zu untersuchen und an seine Bedürfnisse anzupassen, und das ist, wäre genauso dieser Punkt, an dem wir gerade so sind. Ja, ich kann mir den Quellcode angucken und wenn ich dazu in der Lage bin, ihn selber zu verbessern oder jemanden zu finden, der mir es verbessert, ja, wenn ich es nicht selber kann, kann ich auch immer noch jemanden bezahlen, der es für mich macht, und würde ja auch gehen, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen bin, oder jemand, was weiß ich, ein Chef oder so, und das Budget habe, kann ich ja auch jemand sagen, hey, du kannst das, mach mir doch mal diesen Quellcode da, dass ich das Programm für diese Möglichkeit, die ich mir jetzt gerade so ausgedacht habe, auch verwenden kann. Dann die Freiheit, Kopien anzufertigen und die auch weiterzugeben, ja, auch ganz wichtig, und die Freiheit, ein Programm zu verbessern und diese Verbesserung auch wiederum der Öffentlichkeit und Gesellschaft weiterzugeben. Ja.
Ja, das ist quasi die Foundation, der Grundboden, auf dem die Free Software fußt und viele Open Source Projekte fußen. Und das Interessante ist ja, dass teilweise ja die Kollaboration oder das Zusammenwirken oder das Zusammenarbeiten mit solchen Free und Open Source Sachen ja auch schon ein Stückchen früher anfangen, als das jetzt direkt um Code oder sowas geht. Und es ist ja schon eine hilfreiche Sache, wenn man einfach bei einem Softwareprojekt, was man gerne mag, und man entdeckt da einen Fehler oder sowas, wenn man den Leuten, die das programmieren, auch mitteilt, dass da irgendwo ein Fehler ist, den sie vielleicht nicht gesehen haben, übersehen haben, weil sie das so nicht anwenden, wie der Nutzer das zum Beispiel gemacht hat. Und ich glaube, das ist auch schon ein Teil, wo man, glaube ich, an unterster Ebene als einfacher Nutzer, der vielleicht keine Ahnung vom Programmieren hat, keine Zeit hat, sich großartig mit dem Programm vielleicht zu beschäftigen, aber dann halt zumindest so ein bisschen Zeit investieren kann, dass er den Fehler meldet. Weil das ist, glaube ich, auch sehr hilfreich für die Leute, die dann Software schreiben, die dann zum einen natürlich sehen, da ist irgendein Interesse, da ist eine Nutzergruppe, weil das ja auch eine Art Feedback ist, die man dann bekommt, aber zum anderen natürlich dann auch, dass nicht nur einem selber hilft, dass eventuell der Bug dann gefixt wird, sondern dass natürlich dann auch die ganze Community davon dann profitieren kann.
Genau, jetzt bist du auf den Bereich Bug Reports eingegangen. Genau, also wenn ich vielleicht jetzt nicht selber Quellcode schreiben kann, kann ich zumindest sagen, hey, da gibt's einen Fehler. Und dann haben die meisten Projekte ja irgendwie die Möglichkeit, diese Fehler zu melden, also diese Bugs zu melden. Also entweder die betreiben ein eigenes FileZilla oder wenn sie auf GitHub sind, kann ich da irgendwie einen Issue erstellen und sagen, okay, hier Problem XY, fix das mal bitte. Gibt auch noch ein paar andere Systeme, aber normalerweise hat jedes Projekt irgendwie eine Anlaufstelle, wo ich mich anmelden kann und dann sagen kann, hier, das ist der Fehler und wenn ich dies und jenes mache, dann passiert das. Wichtig dabei ist vielleicht auch noch, also ich meine, du entwickelst ja auch selber ziemlich viel und hast ziemlich viel damit zu tun, wie schreibe ich denn richtig einen Bug Report? Also das ist halt, glaube ich, nochmal ein Thema, worauf wir eingehen können, weil das, glaube ich, schon, also es ist eigentlich ziemlich einfach zu sagen, ich gebe die Informationen mit, die jemand braucht, aber ganz oft sieht man halt auf Mailinglisten, funktioniert nicht, bitte Hilfe, ja, und dann kommt jemand zurück, ja, mit der Aussage können wir nicht viel anfangen, gib uns doch mal X, Y und Z, deswegen vielleicht an dich die Frage, wie schreibt man dann einen richtigen Bug-Report, was muss denn da alles rein?
Ja, das Interessante dabei ist ja, dass zumindest dieses Problem auch schon von den Softwareentwicklern erkannt worden ist und man entweder ein zentral auf der Webseite, bevor man halt den Bug dann reporten kann, dann eine Info bekommt, was alles in diesen Bug-Report rein muss. Oder bei ganz großen Projekten, KDE, GNOME und so weiter, wenn man da Bugs reporten möchte, dann haben sie wirklich ein sehr ausgefeiltes Bugsystem, wo man dann schon den Fehler dadurch eingrenzt, dass man, weil halt bei solchen großen Projekten natürlich viele Komponenten drin stecken, dass man einfach auswählt, wo tritt das Problem auf, in welcher Komponente tritt das Problem quasi auf. Das kann man als normaler Nutzer eventuell auch rausfinden. Nicht bei allen Softwareprojekten, weil bei einigen ist das wirklich sehr technisch auch gehalten. Aber bei vielen ist es halt auch so mittlerweile, dass diese Einstiegshürde gar nicht so groß ist. Und dann sind die auch meistens schon mit sogenannten Templates, also mit Voreinstellungen so ausgestattet, diese Bug-Reporting-Seiten, dass die einen dann so ein bisschen durchleiten. Wenn ich beispielsweise bei KDE einen Bug reporten möchte, wird mir da angezeigt, zum Beispiel voreingestellt, das sind die und die Punkte, die ich gemacht habe. Und das ist das Resultat, was ich bekommen habe. Und das ist das Resultat, was ich erwarte. Und schon hat man im Grunde genommen sehr einfach einen Bug-Report erstellt und hat dann auch ein bisschen Hilfe jetzt bekommen, um den Bug-Report zu stellen. Ganz grundsätzlich kann man natürlich aber auch sagen, dass natürlich sehr wichtig ist, wenn so ein Bug-Report erstellt wird, wenn es jetzt um hardware-nahe Geschichten geht, also wenn man meint, das hat irgendwie was vielleicht mit Treibern oder sowas zu tun, ist es wichtig, dann zu sagen, was man für eine Hardware einsetzt. Wichtig ist auch bei vielen Bug-Reports, gerade wenn es um so Linux-Sachen geht, also um Linux-Programme geht oder sowas, dann auch mal zu schreiben, was ist die Version des Programmes, was man einsetzt, weil es ja meistens so ist, dass wenn man nicht gerade Arch Linux oder Gentoo-Nutzer oder sowas ist, dass man nicht immer die aktuellste Version hat, sondern dann eine Version aufgetischt bekommt von seinem Distributor und die kann auch manchmal ein paar Versionen hinterherhinken. Und deshalb muss man da also auch die Information geben, was für eine Version des Programmes setze ich ein. Das ist eine wichtige Sache. Und natürlich auch Hardware-Geschichte, was für eine Hardware setze ich ein, das ist auch eine wichtige Sache. Und das sind so erstmal die zentralen, wichtigen Sachen. Im Regelfall ist es so, dass natürlich dann, wenn noch weitere Informationen benötigt werden, die dann auch nachgefragt werden, ist es meistens so, also gerade bei den großen Softwareprojekten nicht so, dass man da irgendwie jetzt schroff abgewiesen wird oder sowas, sondern da wird mit Geduld gearbeitet und dann auch sehr gut nachgefragt. Was immer hilft, und das habe ich auch gemerkt, wenn ich Bug-Reports an KDE zum Beispiel übermittelt habe, ist, dass wenn man nicht nur einen Text schreibt, weil so ein Text schreiben, das ist, und Text schreiben und Text lesen ist auch wieder so eine Sache. Wenn der Text zu lang ist, dann wird er unter Umständen eventuell gar nicht erst gelesen. Und wenn er ein bisschen zu kurz ist, dann fehlen vielleicht die Details so ein wenig. Oder er kann auch missverständlich ausgedrückt sein. Und gerade bei Leuten, die sich vielleicht nicht so mit der Technik auskennen, ist das vielleicht problematisch. Was da insbesondere hilft, sind entweder Screenshots machen, also Bildschirmfotos aufzeichnen von dem Problem, oder was am besten ist, natürlich einen Screencast aufnehmen, der das Problem einfach zeigt. Einfach simpel und einfach das Problem dann aufzeigen. Und das ist, glaube ich, mein Geheimtipp für Bug Reports, wenn es irgendein Problem ist, das man grafisch erfassen kann, dass man sehen kann, dass man aufzeichnen kann, am besten aufzeichnen und dann irgendwie an den Bug Report dranhängen, weil dann hat der Entwickler oder da haben die Leute, die sich den Bug anschauen, dann einfach eine Möglichkeit, das im Video zu sehen und dann eventuell das noch besser zu verstehen, was das eigentliche Problem ist. Natürlich darf der Text nicht fehlen, der muss dabei sein, weil natürlich einige Sachen eventuell von einem Nutzer als Bug angesehen werden und von den anderen gar nicht erst, sondern sagen, es sei ein Feature oder sowas. Und ja, das ist halt, glaube ich, eines der wichtigsten Sachen, die man so richtig machen kann beim Bug-Reporten. Ansonsten ist halt einfach, man kann auch nachfragen, also es gibt Möglichkeiten nachzufragen, aber das meiste ist halt wirklich schon so optimiert, dass das sehr einfach geht, einen Bug zu reporten, weil da irgendwie Hilfsmittel entweder im Bug-Reporting-Tool selber sind oder auf irgendeiner Webseite eine kurze Zusammenfassung drinsteht, was man alles wirklich dann in einen Bug-Report reinpacken sollte.
Genau, ich habe auch nochmal eine Seite verlinkt, yourbugreportsucks.com, da steht auch nochmal drin. Ich meine, die meisten Sachen hast du gerade schon gesagt, ja. Zusammenfassung, eigenes Setup, was das Ergebnis ist und vor allem das, was ich eigentlich erwartet habe. Aber auch nochmal schnell so zusammengeschrieben, wenn es tatsächlich kein Tool gibt, was mir das nach und nach mich selber abfragt und einen schon leitet. Wie gesagt, bei kleineren Projekten kann es sein, dass es halt das nicht gibt. Trotzdem wäre es halt wichtig, diese Schritte reinzuschreiben, dass der Entwickler dann auch da schnell drauf reagieren kann. Ja, gut.
Ja, wir können noch mal so ein bisschen weggehen von Code eventuell und dann mal vielleicht hingehen zu den Kollaborationsmöglichkeiten für Leute, die vielleicht irgendwie kreativ tätig sind, also gerade Grafikdesigner oder sowas. Da gibt's ja immer mehr Software, die vor allen Dingen auch nach Designer schreien oder Designer haben wollen. Mir fällt da jetzt auch wieder das KDE-Projekt, weil ich da ein bisschen involviert bin, mit ein. Die suchen ja oder haben gesucht für Plasma 5 Grafikdesigner, für die Visual Designing Group, die sich dann damit auseinandergesetzt hat, wie verschönere ich meinen KDE Plasma Desktop. Und so gibt's natürlich viele weitere Projekte, die natürlich auch händeringend nach Grafikdesignern suchen. Und wenn man gerade so hobbymäßig vielleicht mal Grafikdesign macht oder das mal studiert hat oder wirklich mal Grafikdesigner ist und da einfach mal mithelfen möchte, dann macht das durchaus schon Sinn, weil viele der Programmierer haben das nicht so drauf und dann hilft es schon, wenn da einer kommt und der das vielleicht gelernt hat, den dann mal so ein bisschen auf die Sprünge helfen kann. Aber es fängt halt bei ganz einfachen Sachen an. Ich erinnere mich beispielsweise, als ich meine erste Selfish OS App geschrieben habe, habe ich auch mal erstmal die Grafik selber gemacht und zusammengebastelt. Das ging so mehr schlecht als recht. Und dann bei der zweiten App habe ich dann, ohne dass ich jetzt hier irgendwie was gesagt habe, habe ich einfach so eine Standard-Icon drin gelassen und dann hat es noch nicht mal 2-3 Stunden gedauert. Dann kamen schon die ersten Icon-Vorschläge von Leuten und das ist wirklich schon richtig gut. Also da waren natürlich ein paar Icons, die mir nicht so gefallen haben, wo man ganz klar gesehen hat, okay, derjenige hat jetzt vielleicht nicht so die große Erfahrung im Design, aber es ist schon also es macht jemand, der, es ist ja so wie bei jeder Arbeit, jemand, der irgendwo was anfängt zu arbeiten, der macht ja erstmal so ein bisschen was für sich selbst und wenn das dann andere interessiert und begeistert und die mithelfen wollen irgendeiner Form, dann macht das einfach Spaß und motiviert einen da an dem Stück Software in dem Fall dann weiterzuarbeiten. Und so hatte ich, glaube ich, innerhalb von 2-3 Stunden mehrere Icons bekommen, habe mich auf ein Icon fokussiert, habe mit demjenigen da ein bisschen gequatscht, wie man das optimieren kann. Und dann gab es da 4, 5, 6 Versionen von dem Icon und irgendwann haben wir uns auf das finale Design dann entschieden. Und ich glaube, das ist das zeigt auch, wie man halt ohne große Programmierarbeit, ohne Kenntnisse vom Programmieren auch eine Möglichkeit hat, bei solchen Open-Source-Projekten mitzuwirken.
Ja, wir hatten auch vor einiger Zeit schon mal eine Binärgewitter-Sendung, wo jemand da war, der halt Design so studiert hat und auch nochmal so ein bisschen erzählt hat, wie er da so reingekommen ist und was es da alles gibt. Ich würde die Sendung einfach verlinken. Ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema und wird ganz oft vergessen, ja. Nicht jeder, der Quellcode schreiben kann, ist halt ein guter Designer und an ganz vielen Stellen sieht man das halt auch leider, ja, dass halt einfach nur programmiert wird nach dem Motto, ja, ich will halt nur mein Problem lösen und es soll halt nur gut für mich sein und was alle anderen denken, ist mir erstmal egal. Ist vielleicht okay, wenn es einem erstmal egal ist, trotzdem sollte man auch, wenn man Quellcode entwickelt und ein Open-Source-Projekt schaffen will, dann darüber nachdenken, dass es natürlich auch andere Leute ansprechen soll und die das vielleicht benutzen möchten. Und dann ist halt Design ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, die Leute auch nicht nur, dass es schön aussieht, auch eben so hinzuführen, dass sie das Programm entsprechend richtig benutzen können. Und nicht einfach davor stehen, denken, was ist denn das und es klappt irgendwie nicht und dann frustriert wieder das Ganze verlassen, weil wir möchten ja auch, dass ihr die Software gut verwenden könnt und Spaß dran habt, sie zu verwenden und nicht einfach nur genervt seid, weil es einfach nicht richtig funktioniert.
Ja, es kann auch ganz einfach sein, dass der Entwickler auch wirklich, also dass er das nicht böswillig macht, dass er nur für sich selber entwickelt, sondern dass er einfach nicht besser weiß, wie man halt das Design besser hinkriegt. Das ist ja auch nicht irgendwie was sehr einfach ist. Ein gutes Design, da muss man wirklich sich wirklich lange Gedanken zu machen und da muss man wirklich Hirnschmalz und Hirnblut und Herzblut reinstecken, damit das Ganze dann auch wirklich vernünftig aussieht. Und das ist nicht jedermanns Sache. Das ist halt wie Musik. Da haben wir auch verschiedene Geschmacksrichtungen und deshalb, das hat man auch im Design und da muss man halt ein Händchen für haben, was so das Design ist, dass die Hauptnutzer dieses Programms dann am besten anspricht. Ja, und ich glaube, was natürlich dann auch noch geht, was auch ein interessantes Beispiel ist, habe ich, glaube ich, jetzt letztens vor einer Woche oder sowas, oder sind schon was länger her, 2, 3 Wochen vielleicht gesehen, sind natürlich auch so andere, also komplett andere Kollaborationsmöglichkeiten, die einem ermöglichen, selbst wenn man kein Designer ist, sondern eher ein Fotograf oder sowas ist, dann trotzdem mitzumachen. Das war jetzt zum Beispiel der Ubuntu-Contest für die Hintergrundbilder, also die Community-Hintergrundbilder, die in das neue Ubuntu hineingehen sollen beispielsweise. Da kann man dann auch ganz einfach, wenn man Fotograf ist, wenn man hübsche Fotos geschossen hat, kann man die einfach einreichen. Und wenn man Glück hat, hat man halt eben dann nicht nur ein Open-Source-Projekt geholfen, sondern hat dann eventuell dann auch steht dann mit Namen, weil unter Creative Commons Lizenz, dann bei Ubuntu als Mithelfer drin, weil man halt einfach nur ein Foto, was man geschossen hat, dort quasi der Community zur Verfügung gestellt hat. Ja, das sind halt auch solche Kollaborationsmöglichkeiten und wie man da mitwirken kann, mithelfen kann. Und ja, das sind so, glaube ich, das ist das Interessante und das ist das, was viele Leute vielleicht gar nicht so sehr sehen, wenn sie an Open Source oder Free Software denken, weil sie denken da doch eher zunächst an Quellcode und an Programmieren können und sowas. Aber ich würde mal sagen, auch wenn das sehr, sehr wichtig ist, ist die Vielzahl von anderen Möglichkeiten, wie man einem Open-Source-Projekt helfen kann, nicht nur in den letzten Jahren deutlich gestiegen, sondern das nimmt wirklich überhand, muss man tatsächlich sagen, sodass vielen Projekten wirklich dadurch geholfen wird, dass Leute nicht nur Design beisteuern oder Fotos beisteuern für Hintergrundbilder oder sowas, sondern dass Leute dann eventuell auch Dokumentationen übernehmen oder ganz einfach nur den Erste-Hilfe-Support beispielsweise für ein Programm übernehmen, weil das ist ja auch manchmal so, dass wenn da einer ein nettes Programm geschrieben hat, aber ja, ein Tutorial braucht oder eine Einleitung braucht, wie man das Programm richtig bedient oder das absolute Potenzial Potenzial aus dem Programm rausholt, dann macht es natürlich auch Sinn, wenn da Leute sich freiwillig vielleicht in einem Chat oder sowas bereitstellen. Und das sieht man ja im IRC, dass da sehr viele Leute in den einschlägigen Open-Source-Projekten aktiv sind und dann auch Leuten, die dann Probleme haben beispielsweise, auch ohne Probleme dann helfen können. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Mir fällt da als großes Portal zum Beispiel Ubuntu-Users ein, was sehr hilfreich ist für Ubuntu-Nutzer, aber auch allgemein so zeigt, was alles möglich ist, wie man auch helfen kann, weil das alles, die ganze Plattform ja von Freiwilligen erstellt worden ist und das ganze Forum von Freiwilligen betreut und erstellt wird und der Support im IRC von Freiwilligen erstellt wird und das Wiki von Freiwilligen gepflegt wird. Und das sind halt alles Punkte, wo man wirklich einsteigen kann und solchen Open-Source-Projekten helfen kann, indem man halt ein Forum betreut, indem man Fragen beantwortet, indem man ein Wiki erstellt, dort was reinschreibt, was man vielleicht gelernt hat und was anderen vielleicht helfen könnte, wenn sie halt ein bestimmtes Programm konfigurieren möchten oder ein bestimmtes Problem lösen möchten. Und ja, das sind, glaube ich, wichtige Sachen und wichtige Punkte, die zeigen, wie man bei solchen Free Software und Open Source Projekten mitwirken kann, ohne dass man wirklich die große Ahnung vom Coden oder vom Programmieren haben muss.
Oder wenn man ein Projekt erfolgreich aufgesetzt hat, benutzt hat, über die Stolperstellen drüber gekommen ist. Also klar, es ist entweder ins Wiki zu schreiben oder wir benutzen ja ganz oft einfach eine Suchmaschine und da kommt man auch ganz oft auf irgendwelche Blogs. Also wenn ihr ein eigenes Blog pflegt, könnt ihr natürlich auch da drüber dann einfach mal schreiben und es quasi euer Wissen, was ihr gerade geschaffen habt, indem ihr ein bestimmtes Problem gelöst habt, irgendwie der Allgemeinheit zutragt und ganz oft ist es so, dass man halt, dass jemand anders auch vor dem Problem steht und dann halt nach einer Lösung sucht, egal ob das jetzt in einem Forum, Wiki oder wie gesagt der eigene Blog ist. Was mir dabei jetzt noch aufgefallen ist, was Projekte brauchen können, ist Mentoring. Also wenn ein Projekt groß genug ist, dann wird es zwischen den Entwicklern und oder zwischen allen Leuten, die dort teilnehmen, auch natürlich Konflikte geben. Also nicht nur Zielkonflikte, dass sie in eine unterschiedliche Richtung wollen, sondern auch menschliche natürlich. Ja, der eine kann mit dem anderen gut und mit dem dritten wiederum vielleicht nicht. Also man muss auch nicht designen können, man muss auch nicht coden können oder Bug Reports schreiben können, sondern man kann auch sich einfach menschlich einbringen, indem man versucht, die Gruppe zusammenzuhalten und Konflikte untereinander irgendwie beheben kann, ja, indem man einfach für sowas sensibel ist und auch so ein Projekt einfach weiter ranbringen kann. Ich habe da vor ein paar Jahren auch mal ein Interview geführt mit Lydia. Das können wir auch mal verlinken, weil da ging es halt auch so um das KDE-Mentoring-Programm, was es da extra für gab oder wahrscheinlich auch immer noch gibt. Und insbesondere auch, wie Frauen sich einbringen können in freier Software und sich in die Community einbringen können. Also das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir nicht unterschlagen sollten.
Das stimmt. Da fällt mir vor allen Dingen auch hier Code of Conduct oder sowas ein, was es ja alles gibt bei den diversen großen Projekten. Sieht man das schon bei kleineren Projekten, die dann langsam groß werden, macht es vielleicht Sinn, dann, wenn man da schon Erfahrung drin hat in sowas, dann vielleicht auch sowas, solche Regeln und Verhaltensregeln dann auch aufzuschreiben. Ich weiß, letztens war es, glaube ich, im Linux-Kernel war es soweit, dass Linus Torvalds da einen Commit reingemacht hat, der von vielen besprochen worden ist. Da ging es halt auch um Verhaltensregeln, wie verhalten sich die verschiedenen Kernel-Entwickler. Und das ist interessant gewesen, weil das vorher so eigentlich noch nicht in dem Linux-Kernel drin war, sondern das musste auch so ein bisschen, da musste es auch schon so ein bisschen Diskussionen geben und die haben halt dazu geführt, dass das dann da jetzt auch eingeführt worden ist. Und ich glaube, das ist auch eine gute Sache, dass sowas gemacht wird, weil immer wenn mehrere Menschen aufeinander treffen, dann kann es halt eben zu auch Konflikten führen. Und dann ist es wichtig, so ein Regelwerk zu haben, woran man sich so ein Leitwerk zu haben, woran man sich dann orientieren kann, wie man mit solchen Konflikten umgehen kann oder vielleicht auch mit Personen einfach umgehen sollte, die vielleicht nicht, die so ein bisschen außer der Reihe tanzen.
Gut, sonst kann man natürlich auch Geld geben, oder?
Ja, genau, das war auch jetzt so eine Sache, die mir eingefallen ist. Das ist natürlich auch eine wichtige Geschichte, weil wir haben ja ganz zu Anfang sind wir da auf die Bugs gekommen und dann auf den Spruch, ja, entweder du kannst ja reingucken in den Code, kannst es selber fixen oder wenn du nicht programmieren kannst, kannst du ja jemanden bezahlen, der es für dich fixen kann. Das ist auch eine interessante Sache. Das heißt, man kann auch Geld spenden. Zum einen natürlich Geld spenden, um sein Lieblingsprojekt ein bisschen zu unterstützen, damit es beispielsweise die Server bezahlen kann. Das fängt also bei so ganz einfachen Sachen an, damit die Webseite weiterlaufen kann und sowas. Oder wenn man dann größere Spenden tätigen möchte, gibt es natürlich auch sogenannte Bounties, also wirklich Kopfgelder, die man für ein bestimmtes Feature oder eine bestimmte Funktion dann auch ausruft und dann kann man dafür dann spenden. Das kenne ich zum Beispiel sehr stark vom Haiku-Projekt. Da werden halt wirklich, wurde das sehr stark genutzt. Da wurden halt Bounties aufgestellt, also Kopfgelder herausgegeben für bestimmte Funktionen und da wurde dann Geld gesammelt und das hat wunderbar funktioniert. Also da wurde also nicht nur $5 für ein Feature oder sowas, sondern da ging es dann wirklich in den richtigen Tausenderbereich. Also das, was man braucht, um wirklich dann einen Vollzeitentwickler da auch mal einen Monat dran arbeiten zu lassen. Und das funktioniert nicht bei allen Projekten so, aber das ist auch eine wichtige Sache, wo man dann mal schauen sollte, dass natürlich die Projekte, also Geld brauchen wir alle irgendwie, damit wir überleben können. Und das brauchen natürlich dann auch die Open Source und Free Software Projekte, damit sie das Projekt oder die Software dann schneller, besser, weiter, schöner entwickeln können. Und da gibt's ja jetzt mittlerweile auch verschiedene Möglichkeiten, wie man da irgendwie spenden kann. Das eine ist natürlich die klassische Spende per PayPal, wie man sie vielleicht kennt, oder Banküberweisung oder wie auch immer. Das ist natürlich eine Sache, die so ein bisschen aus der Mode gekommen ist, würde ich mal sagen. Es gibt dann von einfachen Geschichten wie Podcasts, die ja auch teilweise zumindest, sagen wir mal, im Free Software oder im Open Source Gedanken, dann, so wie hier unsere Radio Tux Sendung dann so ein bisschen das verfolgt. Da kann man natürlich mit Hilfe von Flatter Spenden dann überweisen, die dann regelmäßig überwiesen werden, soweit ich es weiß, wenn man die Sendung flattert beispielsweise oder eine Folge flattert. Solche Geschichten, Micropayment-Dienste. Aber natürlich dann auch andere Sachen, wo wirklich dann vielleicht auch Open Source oder Free Software Projekte sich auch präsentieren können, vielleicht auch eine Idee präsentieren können, wo sie dann erst einmal auch ein bisschen was Geld brauchen, einen Startzuschuss brauchen, damit sie überhaupt anfangen können. Und da gibt's halt Kickstarter oder ähnliche Plattformen, wo man dann halt diese Projekte dann unterstützen kann. Und da fallen mir beispielsweise diese ganzen Libre oder Free Notebooks ein oder Laptops ein, die jetzt vor ein paar Monaten dann Spenden eingesammelt haben und versprochen haben, dann freie Firmware ohne Firmware-Blobs auszuliefernde Linux-unterstützende Notebooks herzustellen. Also solche Geschichten sind, glaube ich, auch schon eine Spendenaktion. Yola beispielsweise hat ja auch quasi eine Spendenaktion für ihr Tablet gemacht über eine Indiegogo-Kampagne. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, weil das Geld, was dort reinfließt in zum Beispiel in das Yola-Tablet, wird natürlich dann auch damit unterstützt man quasi indirekt dann auch die Projekte, die natürlich von Yola benutzt werden. Wayland fällt mir da ein, das Meer-Projekt vor allen Dingen, aber natürlich auch die anderen Sachen wie Qt5, Mozilla-Anbindung und solche Geschichten. Also das wird natürlich dann auch alles mit unterstützt. Und deshalb sind natürlich solche Geldspenden auch eine wichtige Sache, um Open Source und Free Software Projekte zu unterstützen.
Genau, da kann man vielleicht nochmal erklären, warum man das eigentlich braucht. Also nicht nur, weil man vielleicht Entwickler bezahlen will, dass die was zu essen haben, sondern ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch, dass die sich irgendwo mal treffen und zusammen an einem Teilprojekt arbeiten, ja, und auch dieses, dass die sich irgendwo treffen können, was weiß ich, einen Raum anmieten, die Leute hinfliegen oder mit dem Auto oder mit dem Bus oder mit dem Zug kommen, ja, auch das kostet ja Geld, und wenn das halt Studenten sind oder sie nicht bei irgendeinem Unternehmen angestellt sind, was ihnen das vielleicht bezahlen würde, braucht man natürlich auch dafür Geld, und dafür brauchen dann halt die Projekte wiederum Geld, und das wird meistens auch daraus finanziert. Also das haben wir auch bei Radetux ganz oft so gemacht, dass halt das Geld dann halt dafür benutzt wird, dass die Leute anreisen können und wir halt uns irgendwo treffen, und so ist es bei ganz, ganz vielen Projekten auch der Fall. Und wenn das dann halt eine große Entwicklergemeinde ist, die über den Planeten verstreut ist, dann ist das natürlich nochmal größer, als wenn es nur eine lokale Community für den deutschsprachigen Raum ist. Ja, Flutter, PayPal, hast du schon erwähnt, PayPal hat meiner Meinung nach auch noch nie so richtig funktioniert. Ich merke das auch bei mir selber. So Flutter zu benutzen, ist die Hemmschwelle dann nochmal ein bisschen niedriger, ja, irgendwo drauf zu klicken, okay, aber PayPal habe ich vielleicht, Spenden über PayPal habe ich vielleicht 3, 4, 5 Mal gemacht bisher im Leben, weil das einfach, ja, es ist ein bisschen unpersönlich, und trotzdem ist die Hürde, da irgendeinen Betrag einzugeben und es da irgendwie darüber zu überweisen, irgendwie so groß, dass man es weniger macht. Ich glaube, dann so Bounties auszuschreiben, finde ich dann ganz lustig. Da kann man dann halt nochmal wirklich sagen, ich will dieses eine Feature unbedingt haben. Da gibt es auch eine ganze Webseite, die sich damit beschäftigt, bountysource.com, was für Open-Source-Projekte benutzt wird, wo man halt sagen kann, okay, Feature XY muss rein, und dann mehrere Leute können dann sagen, okay, ich gebe hier, was weiß ich, $10 oder $50 oder $100 oder $1000 meinetwegen, will, dass das Ding gefixt wird, und derjenige, der es dann macht, kriegt dann wahrscheinlich irgendwie das Geld. Also das ist eine Community, die halt darüber halt Geld an bestimmte Stelle gibt. Klar, so Indiegogo oder Kickstarter-Kampagne finde ich ganz lustig. Das ist auch was sich zumindest in den letzten Jahren bewährt hat. Ob das dann für die Zukunft noch funktioniert, weiß ich nicht. Ja, weil die zigtausendste Kickstarter- oder Indiegogo-Kampagne, da gehen halt die Kleinen mittlerweile unter. Die findet man auch nicht mehr und finanziert auch nicht mehr jedes, was vielleicht am Anfang noch ganz lustig war. Da müssen sich die Projekte auch schon ein bisschen was Interessantes überlegen, dass das noch funktioniert. Eine andere Möglichkeit ist vielleicht noch, wenn es einen Verein gibt oder irgendwas, wo man regelmäßig spenden kann, eine Mitgliedschaft im Verein oder wirklich eine größere Spende machen, wo man halt eine Spendenbescheinigung dann bekommt, die kann man ja dann auch wieder in seiner Steuererklärung zum Beispiel absetzen. Auch eine Möglichkeit, entweder tatsächlich da Mitglied zu werden und darüber einen Vereinsmitgliedsbeitrag zu bezahlen oder eine wirkliche Spende zu geben, die dann vielleicht sogar steuerlich minimal was bringt. Jo.
Ja, wir müssten vielleicht auch so ein bisschen, gerade wenn es um Spenden geht, auch nochmal so ein bisschen auch vielleicht auf die Probleme eingehen, was so Spenden angeht, weil wenn ich mir zum Beispiel, also ich habe ja jetzt das Haiku-Beispiel genannt, du hast jetzt Bounty Source genannt, wenn ich mir Bounty Source anschaue, sehe ich auch viele Sachen, die einfach utopisch sind, also wo dann so ein riesengroßes Feature für $5 einfach implementiert werden soll, also da soll ein Entwickler gefunden werden, der das dann für $5 oder sowas macht, das ist natürlich auch klar. Da muss man vielleicht auch, wenn man da mit dem Gedanken spielt, für zu spenden, auch im Hinterkopf halten, dass das vielleicht nicht passiert, wenn man da nur $5 spendet, sondern da muss schon ein bisschen mehr Geld zusammenkommen. Und dann müsste man eventuell dann auch, wenn man das Feature unbedingt haben möchte, vielleicht auch noch andere Leute dann dazu anregen, dann auch sich das anzuschauen und vielleicht mal da zu spenden. Weil ansonsten sieht das eher schlecht aus mit solchen Bounties auch. Und da sind Kickstarter-Kampagnen und Indiegogo-Kampagnen noch ein bisschen was besser, weil da hat man ja dann kriegt man so ein fertiges Produkt schon, oder nicht ein fertiges Produkt, aber eine fertige Idee schon präsentiert, und das ist halt jetzt nicht irgendwie Feature XY in eine Software einzubauen, sondern das ist jetzt das ganze Stück Software einfach zu machen, und das soll perfekt laufen und so weiter und so fort. Das ist also mehr so eine, ja, Gründerkampagne, die man da unterstützt, und geht halt dann nicht primär darum, Software zu verbessern. Und das, was natürlich immer die große Gefahr ist bei solchen Sachen, und es betrifft natürlich die Kickstarter-Kampagnen, aber auch die ganz normalen Spenden-Bounties, ist natürlich, dass wenn man da was spendet, dass das keinen anderen irgendwie interessiert. Und dass dann die Spende alleine dann nicht dazu führt, dass das Feature auch wirklich implementiert wird oder dass das Projekt wirklich ausgeführt wird. Das geht ja bei Kickstarter und Indiegogo so, dass das Geld dann, wenn das Ziel nicht erreicht worden ist, dann natürlich auch wieder zurückfließt an die Leute. Aber es gibt natürlich auch andere Projekte, ich bin mir nicht sicher, bei Indiegogo gibt es, glaube ich, auch die Möglichkeit zu sagen, okay, das Geld fließt nicht zurück, sondern wir machen dann so Teilziele, die dann, wenn dann ein bestimmter Betrag erreicht wird, dann doch ausgeführt wird. Das heißt, man kriegt nicht das 100%ige Projekt, sondern nur das 50 oder 60%ige Projekt. Das muss man natürlich im Hinterkopf auch noch haben. Und was mir so eingefallen ist bei der ganzen Diskussion auch über Geld, und da kommen wir wieder vielleicht zum Anfang, wenn es halt darum geht, wenn man selber nicht coden kann, aber ein Feature implementiert haben möchte, ja, dann hol dir doch einen Entwickler, bezahl den und der soll das machen. Da fehlt ja im Grunde genommen so eine Plattform, wo man das dann wirklich auch machen kann. Man muss dann wahrscheinlich auf einem ganz normalen Arbeitsmarkt gehen und nach Entwicklern suchen, die dann ein Feature entwickeln. Oder sein Glück auf Bounty Source versuchen oder anderen Möglichkeiten, um an Entwickler zu kommen. Aber sowas Zentrales, wo man sagen kann, okay, ich will jetzt Geld jemandem geben, damit ein Feature implementiert wird. Das gibt's ja so nicht.
Ich weiß gar nicht, vielleicht gibt's sowas und wir wissen es bloß nicht. Also mir fällt's auch nicht ein, aber ich würde jetzt gar nicht ausschließen, dass es das nicht vielleicht doch irgendwo geben könnte. Kann ja jemand in die Kommentare schreiben, vielleicht gibt es ja sowas tatsächlich und wir wissen das bloß nicht.
Vielleicht hat das auch schon einer gemacht. Ja. Das wäre natürlich auch interessant zu wissen, ob jemand schon wirklich auch mal richtig Geld in die Hand genommen hat und einen Entwickler bezahlt hat dafür, dass er wirklich Software XY daraufhin anpasst, wie er es haben möchte. Also das würde mich mal echt interessieren, wie viele Leute es denn wirklich dafür gibt, ob es da wirklich auch einen Markt für gibt oder ob der nicht existiert.
Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es da einen Markt gibt. Also ich meine, es gibt ziemlich viel Open Source Software, es gibt ziemlich viele Unternehmen, die Dinge tun wollen und sicher nicht alles von vorne entwickeln können. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es, ja, dass man entweder jemanden anstellt oder jemand halt für ein Projekt Geld gibt, dass da halt was weiterentwickelt wird. Aber ob es dann eine entsprechende Plattform gibt, weiß ich jetzt auch nicht. Aber vielleicht gibt's das ja noch irgendwo. Ja.
Ja, gibt's irgendwelche Open Source oder Free Software Projekte, die du unterstützt konkret, wo du da irgendwie was erzählen könntest, was oder wie du sie unterstützt und was so spannend an den Projekten eventuell ist?
Wenn ich schreibe, ich meistens Bug Reports. Das ist tatsächlich das, was ich öfter mache, oder halt mich in Foren halt bewege, wobei das nicht mehr so viel wie früher, in Foren halt Antworten gebe auf die Sachen. Heutzutage eher Bug Reports und bei ein paar Sachen tatsächlich Geld. Ich will jetzt mal anfangen, Bounty Source tatsächlich zu probieren, da mal Geld hinzuschmeißen an die, wenn es auch nicht viel ist. Aber da für die Projekte, wo ich denke, das ist interessant oder die Probleme sind interessant, die hätte ich gern gelöst. Dann gebe ich dem KDE-Verein gebe ich Geld. Also da gibt's ja dieses, wie heißt das bei KDE? Du kannst irgendwie so ein Supporter da werden. Bist du so fast Vereinsmitglied und darfst auch zu den Vereinstreffen da gehen. Hast zwar keine Stimme, aber zumindest dürftest du dabei sein. Das mache ich regelmäßig und das war's dann aber auch leider schon. Also entwickeln tue ich nicht. Und weiß nicht, wie sieht's bei dir aus? Also klar, du machst deine eigene Linux-Distribution, bist ja auch angestellt in dem Bereich noch, aber machst du abseits davon noch was?
Ja, also Code entwickeln ist natürlich, also Selfish-OS-Programme entwickle ich und Patches und so weiter schreibe ich auch eventuell manchmal hier und da. natürlich, weil es wichtig ist, auch für die Arbeit so ein bisschen KDE-Patches schreiben, aber natürlich auch deswegen, weil es mich auch selber ein bisschen interessiert und ich vielleicht einen Bug irgendwie raushaben möchte oder der mich einfach nervt. Also Patches schreiben ist eine Sache und dann, wo ich auch fast kaum drum rumkomme, ist natürlich Support. Zum einen natürlich, weil ich es auch beruflich mache, aber zum anderen auch, weil das einfach auch Spaß macht, mit Leuten dann zu kommunizieren und mal zu merken, die benutzen das Programm eigentlich komplett anders. Zum Beispiel habe ich das letzte Mal völlig erstaunt gemerkt, dass man beispielsweise bei KDE in die Fenstereinstellungen reingehen kann, ohne in die Systemeinstellungen reingehen zu müssen, sondern man kann es einfach machen, indem man mit dem Rechtsklick auf dem Fenster, auf das Fenstersymbol dann da einfach auf Einstellungen des Fenstermanagers draufklickt. Also solche Geschichten, die man vielleicht nicht gemerkt hat oder wo man irgendwie sieht, okay, da ist jetzt ein Problem, was sich vielleicht häuft. Vielleicht sollte man da überlegen, die Software ein bisschen was zu ändern oder das einfach einstiegsfreundlicher zu machen, so dass die Nutzer da weniger Probleme mit drin haben. Das ist alles schon sehr faszinierend und interessant und da habe ich also richtig Lust dran auch dann mitzuwirken. Und natürlich dann Spenden teilweise auch. Ich habe jetzt Jolla zum Beispiel unterstützt bei der Indiegogo-Kampagne, aber auch viele andere Projekte, wo ich dann auch sehe, dass das Sinn macht, da vielleicht mal was zu spenden oder einfach Sachen, die ich auch gerne sehen möchte. Teilweise auch so Sachen, wo ich denke, okay, das wird vielleicht doch nichts Richtiges, beispielsweise das Neo 900 Projekt. Ja. Was fällt mir da so ein, wo ich dann auch, glaube, 5 € oder sowas gespendet habe, wo ich dann aber auch so ein bisschen doch die Zweifel hatte, dass, oder Zweifel immer noch habe, dass das was wird. Also das ist so eine Sache und ja, ansonsten halt Support, Forum, manchmal auch natürlich. Und Quellcode, SafeOS-Programme, ja, das sind so die Sachen, wo ich dann mitmache.
Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, aber was natürlich auch ein Thema ist, was wir hier gerade machen, ist Öffentlichkeitsarbeit. Also Leuten genau das näher bringen, ja, zu sagen, okay, pass auf, das ist Open Source, das ist freie Software, so funktioniert das, so kann man mitmachen, die Projekte vorstellen, sagen, hier, so kann ich mitmachen. Also das war halt auch immer so mein Job, in Anführungsstrichen. Ja, ich finde Open Source, freie Software total geil und will halt sagen, hey, das ist das super Beste auf der ganzen Welt und das sind die tollen Projekte hier und da könnt ihr euch überall einbringen und ja, sozusagen Öffentlichkeit schaffen, Öffentlichkeitsarbeit im weitesten Sinne, Radio machen, ja, irgendwie spread the love, und was man auch nicht vergessen darf, was natürlich auch so ein bisschen in Richtung Forumarbeit, Wiki, IRC, Blog passt, Vorträge halten, ja, auf wie vielen Messen, Kongressen, Linux-Tagen, XY waren wir schon und haben einen Vortrag über irgendwas gehalten, weil wir wollten, dass die Leute sich damit beschäftigen oder dass man sein Wissen über die Weise teilt. Auch was man nicht vergessen darf, ja.
Ja, da hast du natürlich recht. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, wenn man halt irgendwie was weiß. Es gehört ja fast schon zu dem Support leisten dazu, dass man dann auch versucht halt Leuten vielleicht den Geschmack von Open Source oder Free Software dann ein bisschen was näher zu bringen oder ihren Horizont zu erweitern, was es so an verschiedenen Programmen und Möglichkeiten und Lösungen gibt in dem Bereich. Und ich glaube auch dieser Podcast jetzt, dass wir quasi darüber reden, wie man sich einbringen kann, ist natürlich auch eine Hilfe für die Leute, die vielleicht sich immer gefragt haben, ja, ich nutze jetzt sehr gerne Open Source oder Free Software und gebe eigentlich nichts zurück. Und wie könnte ich denen eigentlich was zurückgeben? Also die Leute, die sich so eine Frage stellen, die sollten sich halt, sollten wieder zum Anfang scrollen und dann nochmal diesen Podcast anhören.
Genau, rewind nochmal von vorne. Ja, gibt's noch was, wie man helfen kann? Das waren jetzt so eigentlich meine Punkte, die ich gehabt hätte. Weiß nicht, fällt dir noch was ein?
Ja, ich glaube, das sind auch alle Punkte, die ich jetzt so habe. Man kann natürlich noch auf Ideen kommen, also so Hilfe leisten in Sachen Open Source und Support leisten, das kann man natürlich noch stark erweitern. Also ich weiß davon, dass es natürlich bei den Linux User Groups, dass es zum Beispiel Installationspartys gibt und dass man da Leuten dann auch zeigt, wie so ein Linux funktioniert und sowas, dass es dann vielleicht noch ein bisschen was persönlicher und noch ein bisschen was auch vielleicht anstrengender als nur einen Screencast oder einen Podcast aufzunehmen und Leuten irgendwie was zu zeigen oder einen Vortrag zu halten und die Leute hören passiv einfach nur zu. Aber das ist sicherlich auch eine Form von Kollaborationen Richtung Free Software und Open Source Projekten, die dann sehr direkt dann auch mit den Menschen dann zu tun hat. Vielleicht sogar mehr mit den Menschen zu tun hat als mit dem eigentlichen Open Source Projekt.
Ja, Installationspartys sind mir auch gerade eingefallen, als wir so drüber geredet haben. Das müssen wir eigentlich noch erwähnen. Hat auch so ein bisschen abgenommen. Ja, früher hat man ja auch von Ubuntu irgendwie von Canonical die ganzen CDs bekommen und hat halt versucht, die unter die Leute zu bringen und die Leute dazu zu kriegen, mal Ubuntu zu installieren oder irgendein Linux zu installieren. Hat auch so ein bisschen abgenommen, finde ich, aber Installationspartys, lokal irgendwie mal seine Gruppe anzusprechen und zu sagen, hey, ich kann da helfen, wenn da Probleme sind. Bei Windows kann ich nicht helfen, aber in dem Sinne könnte ich das tun. Ich gebe zum Beispiel gerade einen Kurs, Linux Grundlagen, ja, so, also ich sehe jeden Tag Leute oder einmal die Woche sehe ich Leute, die hatten noch nie was mit Linux zu tun und müssen sich da durchquälen. Ist halt eine Prüfungsleistung. Und dann gibt's halt immer so ein paar, die wollen dann tatsächlich auch Linux auf ihrem Rechner installieren. Ein paar, die zumindest mal eine virtuelle Maschine installieren und Linux ein bisschen ausprobieren. Und das ist natürlich auch schön zu sehen, dass sie es nicht nur machen, weil sie es machen müssen, sondern weil sie auch ein bisschen zumindest dahinter gucken wollen.
Ja.
Gut. Also redet mit euren Leuten, versucht zu helfen, wo ihr könnt. Und wenn ihr nicht könnt, spendet zumindest Geld.
Genau.
So könnte man es zusammenfassen. Wenn ganz schlechtes Gewissen hat, gibt nur Geld, ja. Und alle anderen versuchen sich zumindest irgendwie irgendwo einzubringen. Also es gibt vielfältigste Möglichkeiten, das zu tun. Und wer Verbindung halten will, das vielleicht noch nicht gemacht hat. Linux User Groups sind eine schöne Möglichkeit, aber auch auf irgendwelche Linux-Tage zu gehen und da mal sich mit den Leuten zu unterhalten, die unter Umständen vielleicht nicht in der gleichen Stadt sind, aber dann fährt man halt mal ein bisschen. Das ist immer ganz nett, um sich da mal zu unterhalten, weil das ja auch ganz wichtig ist, so einen Austausch zu haben und mal die Leute persönlich kennenzulernen, wer steckt da eigentlich hinter dem Projekt. Jo. Ja. Gut, dann können wir hier Klappe zu, Affe tot machen. Wenn ihr da draußen noch Ideen habt, vielleicht haben wir ja irgendwas ganz Großes vergessen, dann könnt ihr natürlich das in unsere Kommentare schreiben.
Ja, wir sollten, glaube ich, erwähnen, dass man natürlich auch bei Radio Tux mitarbeiten kann und dass man da auch natürlich mithelfen kann. Und also die Leute, die ein bisschen was zu viel Freizeit haben oder sich für Open Source, für Free Software, für Linux-Themen interessieren oder einfach nur einen interessanten Beitrag irgendwie haben, mit dem sie mit uns quatschen möchten, die können sich natürlich dann auch bereit erklären, einfach zum Interview oder einfach mal einen Beitrag aufsprechen und uns senden. Das geht natürlich auch alles.
Stimmt. Tja, habe ich ganz vergessen. Richtig, das könnt ihr auch tun. Also wir beißen auch nicht. Zumindest nicht euch. Ja, vielleicht uns selber noch. So, selber mal einen Arm beißen oder so. Einfach aus Spaß. Es geht. Nein, Quatsch. Also wir beißen nicht. Wir sind natürlich auch eine kleine Runde. Ja, zurzeit tatsächlich auch nur 4 Leute im Projekt, die noch aktiv sind. Und wir organisieren die Sendung und wer Lust hat, entweder bei der Organisation mitzuhelfen oder tatsächlich auch gerne fürs Mikro will, wir sind da dabei, jeden Schritt zu begleiten, egal wie tief man da einsteigen möchte. Wer mit uns reden will über irgendein Projekt, was er zum Beispiel hat, da kann sich natürlich auch gerne an uns wenden und wenn wir das auch mögen und interessant finden, dann rufen wir euch doch mal an oder wenn ihr in der Nähe seid, gehen wir auch vorbei und quatschen. Und also jede Möglichkeit auch hier bei Radio Tux mitzumachen. Gerne. Würde mich freuen. Ja. Dann sind wir durch.
Genau.
Mit dem Teil. Dann kommt jetzt Musik. und wir hören uns, also entweder hört ihr mich oder Legic jetzt gleich noch mit den anderen Themen und ansonsten hören wir uns natürlich in der nächsten Sendung wahrscheinlich wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao. Verwaltungsprogramme unter Linux gibt es ja im Grunde genommen wie Sand am Meer. Ich habe mir jetzt für diesen Tooltip ein besonderes Programm herausgesucht, das zum einen sehr viele Funktionalitäten bietet, zum anderen aber sehr ressourcenschonend arbeitet. Das liegt vor allen Dingen daran, weil das Programm auf die Server-Client-Infrastruktur oder Technologie aufbaut. Der Tooltip für diese Folge nennt sich Cantata und ist im Grunde eigentlich nur eine Oberfläche für den Music Player Daemon, der im Hintergrund werkelt und eure Musik verwaltet. Music Player Daemon ist im Grunde genommen, wie der Name schon sagt, ein Dienst. Das heißt, man sieht ihn nicht. Es ist keine grafische Oberfläche vorhanden, sondern es ist einfach wie ein HTTP-Server, wie ein Webserver, ein Dienst, der im Hintergrund läuft und der die Verwaltung in dem Fall von eurer Musik macht und auch das Abspielen, für das Abspielen von Musik zuständig ist, für das Wechseln von Musik, für das Laden von Playlisten und für alle Infos, die eben zur Musik irgendwie gehören oder zum Interpreten oder zum Album oder zum aktuellen Titel, der abgespielt wird, dann hervorbringt, aber auch abspeichert in einer Datenbank. Und Cantata ist die passende Oberfläche dazu, die einem ermöglicht, in einer recht einfachen Funktionsweise dann Musik hinzuzufügen zur Bibliothek beispielsweise oder eben auf diese Informationen, die halt eben MPD so abspeichert in seiner Datenbank, dann zuzugreifen. Dazu zählt zum einen natürlich dann die Steuerung oder das Ansteuern für verschiedenen Interpreten, das Durchsuchen und Durchforsten von Alben zu diesen Interpreten und eben dann auch den Titeln und natürlich auch das Abspielen. Das ist natürlich auch mit der Oberfläche möglich. Dazu gibt es dann einen recht klassischen Aufbau, wie man den von Amarok, Clementine, Rhythmbox oder auch Banshee her kennt, mit einer Toolleiste, wo man ganz einfach einen Play-Button hat und eben die Möglichkeit hat zu sehen, welcher Song gerade abgespielt oder angewählt worden ist. Cantata bringt aber auch eine ganze Menge von weiteren Optionen und Einstellungsmöglichkeiten, um seine Musikverwaltung sich selber zusammenzubasteln, so ein bisschen von der Oberfläche zumindest her. Zum einen gibt es sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Das heißt, die ganz normale Interpretenansicht, die voreingestellt daherkommt, in einer Baumansicht, die einem zunächst einmal Interpreten anzeigt, dann die Alben und dann unter den Alben gelistete Songs, lässt sich sehr einfach auch anpassen in den Einstellungen. So kann man ganz einfach sich austoben und einfach sagen, okay, ich möchte zunächst einmal nur oder ich möchte überhaupt keine Alben angezeigt bekommen, sondern nur die Interpreten und die Songs von diesen Interpreten. Und die Alben sind mir eigentlich egal. Dafür habe ich dann eine extra Albenansicht, wenn ich wirklich durch Alben surfen möchte. Und diese Albenansicht habe ich dann so eingestellt, dass ich wirklich große Cover angezeigt bekomme. Und auf diesen Covern kann man halt wirklich dann auch das Album, das richtige Albumcover sehen, was auch sehr schön ist und sehr nett ist. Denn Cantata kann natürlich auch Albencovern verwalten, kann sogar auch Albencover herunterladen für die verschiedenen Alben, die ihr gespeichert habt in eurer Datenbank. Das ist sehr schön. Und die werden dann auch fürs Offline-Lesen dann natürlich auch in der MPD-Datenbank abgespeichert, sodass man ohne großartige Probleme dann das Ganze natürlich auch offline benutzen kann und diese Albencover sehen kann. Ja, es ist sehr schön und sehr gut, dieser Aufbau und diese Einstellungsmöglichkeiten, die einem ermöglichen, dann nicht nur zu sagen, okay, ich möchte jetzt die Ansicht, wie werden Alben, wie werden Interpreten dargestellt, anpassen, sondern ich kann auch sogar dahin gehen und sagen, hier, Albenansicht, die brauche ich überhaupt nicht. Also nehme ich die komplett aus dem User Interface raus, sodass sie mich nicht irgendwie stört und nervt oder da einfach rumsteht und ich die sowieso nicht anklicke. Das kann ich alles anpassen. Also es gibt auch eine sehr gute Anpassungsmöglichkeit für die Oberfläche, die Cantata auch vereinigt. Ja, Cantata basiert auf diesem MPD-Prinzip. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, dann natürlich nicht nur eine Datenbank euch anzulegen, die lokal auf eurem Rechner läuft, sondern falls ihr mehrere Rechner im Haus verteilt habt, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, eine zentrale Steuerungsoption zu benutzen, um eben all diese verschiedenen Datenbanken dann zu steuern. Das geht bei Cantata recht einfach. Man kann in den Einstellungen dann auch wählen, welche Musikbibliotheken eingebunden werden sollen und hat dann die Möglichkeit, diese verschiedenen Musikbibliotheken dann anzusteuern und zu durchsuchen nach Interpreten, nach Alben, nach Songs und dann auch Musik abzuspielen. Die Musik wird dann natürlich auf dem PC abgespielt, wo diese Datenbank vorhanden ist. Man kann natürlich lustige Experimente machen, beispielsweise ein Kollege stellt irgendwo am anderen Ende der Stadt seine Musikbibliothek zur Verfügung und ich habe dann die Möglichkeit, die Musik einfach zu steuern von meinem Rechner aus. Und das ist sicherlich auch vielleicht für den einen oder anderen interessant, der vielleicht mal solche Experimente machen möchte. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich, wenn man einen größeren Raum hat, verschiedene Rechner hat mit Musikbibliotheken, die dann auch eben ohne Probleme übers Netzwerk verwalten zu können, was sicherlich auch sehr interessant ist für den einen oder anderen. Lokale Bibliotheken sind aber das, was wir am meisten verwenden. Und da gibt es natürlich auch, weil es halt eben so ein Server-Client-Prinzip ist, immer wieder, wenn man MPD manuell einrichten möchte, müsste man da mit Kommandos arbeiten und so weiter und so fort. Das ist natürlich alles gar nicht notwendig, wenn man Cantata verwendet. Da startet ein Assistent ganz zu Anfang. Der zahlt einem auch mit, wenn MPD gar nicht installiert ist, dass man es installieren sollte. Also solche Geschichten macht er, aber auch natürlich die Standard, die Grundkonfiguration für Cantata wird dann auch vorgenommen. Ich habe die Möglichkeit sofort auszuwählen, was ist mein Musikordner, und dann wird die Musik im Hintergrund direkt eingescannt für eben diese Kollektion. Und dann wird Cantata gestartet. Cantata, die Oberfläche läuft natürlich dann sehr, sehr flüssig und sehr, sehr gut, weil im Hintergrund im Grunde genommen der MPD die ganze Arbeit macht und Cantata dann als eigenständiges Programm läuft und dann wenig Ressourcen verschwendet, um halt irgendwie die Bibliothek zu scannen oder sowas. Deshalb ist die Oberfläche immer sehr flüssig und immer sehr gut benutzbar. Neben der lokalen Ansteuerung von Musik gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Online-Geschichten abzuspielen oder anzusteuern. Dazu zählen Streams. Streams im Internet gibt es wie Sand am Meer. Da gibt es zum Beispiel die verschiedenen diversen Audio-Streams von Radios. Shoutcast, Icecast sind bekannt. Da gibt es natürlich auch ein Plugin oder zwei Plugins in dem Fall für Cantata, die einem ermöglichen, dann die Shoutcast-Server zu durchsuchen oder die Icecast-Server zu durchsuchen und dann sein spezielles Lieblingsprogramm, Radioprogramm einzustellen. Wenn man eher ein Programm haben möchte, was auch im wirklichen Radio läuft, man aber zum Beispiel gerade nicht in dieser Region ist, weil es ein Lokalradio ist und man das nicht empfangen kann, oder grundsätzlich einfach mal, weil Cantata ja auch ein Programm ist, was nicht nur eben für den ganz normalen Linux-Desktop zur Verfügung steht, sondern natürlich auch auf Mobiltelefonen genutzt werden kann. In dem Fall Ubuntu Touch Builds gibt es auch. Also es gibt die Möglichkeit, falls ihr schon stolzer Besitzer eines Ubuntu Touch Smartphones seid, Cantata dort zu benutzen. Habt ihr dann die Möglichkeit, dort dann auch einfach unterwegs mal Radio zu hören, auch wenn ihr jetzt zum Beispiel keinen Radioempfänger im Smartphone habt. Dazu wird zum Beispiel zum einen TuneIn Radio unterstützt. TuneIn ist bekannt auch als eigenständige Anwendung, aber die bieten vor allen Dingen eine Kollektion an verschiedenen Radiosendern, unterschieden nach verschiedenen Orten, Städten, aber auch anderen Kategorien. Beispielsweise, wenn ich nur Sportnachrichten hören möchte, weil ich gerade im Büro sitze und eigentlich arbeiten sollte, und dann kann ich natürlich nicht irgendwie Fußball gucken und den Fernseher anmachen, dann kann ich zumindest Fußball hören über Radio, was ja nicht verboten ist, dann, oder wenn es nicht verboten ist, dann kann ich natürlich hier mir meine Lieblingssportübertragung, ich habe jetzt schon Fußball gesagt, dann einfach anklicken in TuneIn und dann meinen Lieblingssender dann da auswählen, der eben die beste Sportübertragung bietet. Das gleiche gilt natürlich für verschiedene andere Kategorien. Lokales Radio ist beispielsweise da drin, und dann hat man die Möglichkeit, die verschiedenen Länder, in dem Fall sind es natürlich dann auch deutsche Länder oder Städte, sich anzuschauen und dann das lokale Radio dann auch zu hören mit einem Klick. Sehr schön ist aber auch, dass Cantata in dem Fall hier auch eine Konfigurationsmöglichkeit bietet, um noch mehr Plugins mit einzubinden. Beispielsweise Dirbel, was ich gar nicht kenne, aber was einem wirklich dann auch in guten Kategorien verschiedene Musikstreams anbietet. Wenn man zum Beispiel auf klassische Musik steht, hat man hier die Möglichkeit, klassische Musiksender sich anzuhören oder Streams anzuschauen oder anzuhören, die klassische Musik senden den ganzen Tag lang. Das ist auch eine sehr, sehr interessante Geschichte. Aber man kann auch weitere Plugins einfach runterladen. Es gibt da ein Add-on-System, fast so wie im Firefox oder im Chromium, wo man sich dann ganz einfach mit einem Klick auch in Cantata selber dann entweder von einer Datei, falls man das irgendwo von der Webseite runtergeladen hat, ein Plugin hinzufügen kann, oder auch wirklich auf Download klicken kann und dann in einer Liste, die bei Cantata selber gespeichert ist, sich dann die verschiedenen Plugins ganz einfach herunterzuladen. Da gibt es einige, die da eingerichtet sind schon, und es gibt auch für die verschiedenen diversen Länder auch alle Radiostationen, die unterstützt werden. Die kann man, also da gibt es also, ich weiß nicht, wie viele Länder es sind, aber wenn der Vatikanstaat schon mit drin ist, dann müssen wirklich sehr, sehr viele Länder mit drin sein. Und es gibt sogar für Kanada in mehrere Regionen, wie ich das hier gerade sehe. Also da gibt es eine ganze Möglichkeit, eine ganze Palette von lokalen und nationalen Radiosendern, die man dann auch von den verschiedenen Listen herunterladen kann. Das ist also sehr, sehr gut gemacht, und da werdet ihr auf jeden Fall euren Lieblingsstream sicherlich finden. Des Weiteren gibt es aber auch spezielle Online-Angebote und dazu zählen so Dienste wie zum Beispiel Jamendo oder Magnatune, wo man nicht nur Musik sich streamen lassen kann, sondern auch herunterladen kann oder auch kaufen kann. Das wird auch in Cantata unterstützt, zumindest Jamendo habe ich mir hier angeschaut. Da kann man halt eben die verschiedenen Interpreten kennenlernen, die Musik direkt abspielen, aber auch herunterladen. Das ist also sehr schön gemacht. Man kann dann halt eben seine Musiksammlung erweitern, indem man einfach neue Interpreten kennenlernt, neue Alben sich runterlädt. Das klappt alles wunderbar in Cantata. Sehr schön ist auch, dass Cantata eine extra Infoseite hat. Das heißt, wenn man da irgendein Stück abspielt beispielsweise, wird einem nicht nur das Cover standardmäßig schon angezeigt in dieser ganz normalen Bibliotheksansicht, sondern man hat auch einen extra Infoknopf. Klickt man darauf, kriegt man nicht nur das Cover in größerer Form dargestellt, sondern kriegt dann, wenn es zu diesem Interpreten oder zum Album einen speziellen Wikipedia-Eintrag gibt, diesen auch angezeigt und hat dann die Möglichkeit, sich zu diesem Album dann noch weitere Informationen oder zum Interpreten weitere Informationen zu besorgen. Außerdem wird auch noch der Songtext heruntergeladen. Da gibt es viele verschiedene Anbieter wieder, die in den Einstellungen ausgewählt werden können, die durchforstet werden sollen, wenn es darum geht, den Songtext zu finden. Und dann könnt ihr, wenn ihr Karaoke oder sowas machen wollt oder einfach mitsingen wollt zu eurem Lieblingssong und den Text vielleicht nicht ganz wisst, dann auch ohne Probleme den Text herausfinden und mitlesen können. Ja, sehr schön ist auch, dass Cantata mit einem Klick auf das Albumcover dann eine minimale Ansicht anzeigt, also wo nur noch der Player zu finden ist mit eben der aktuellen Zeit, wo gerade der Song ist, sich befindet, der Lautstärkeregelung und den Play-Pause-Button und den Vorwärts-Zurück-Knöpfen. Das heißt, so eine minimale Player-Steuerung, die dann auch sehr schön ist. Also das auch sehr, sehr gut gemacht in Cantata. Wer Musik übertragen möchte auf andere Geräte, beispielsweise MP3-Player, falls ihr sowas noch habt, oder Audio-Player, oder auch eben das Smartphone, geht das auch ohne Probleme. Cantata unterstützt da auch das MTP-Protokoll und dann auch alle verschiedenen Smartphones, die das benutzen. Und man kann dort einfach Musik übertragen, entweder in die eine oder in die andere Richtung. Das heißt, man kann auch Musik importieren vom Smartphone in die lokale Bibliothek, wenn man den möchte. Das klappt alles ohne großartige Probleme. Es gibt natürlich auch eine ganz normale Playlistenverwaltung für die Leute, die das sehr gerne machen, Playlisten verwalten wollen. Da kann man natürlich die ganzen verschiedenen Sachen machen, Shuffle, umsortierende Playliste, in verschiedene Bereiche sortieren, die Playliste und weitere Einstellungsmöglichkeiten, die einem dort geboten sind. Ja, Cantata ist ein sehr, sehr mächtiges Programm, bietet sehr, sehr gute Einstellungsmöglichkeiten, gerade für die Leute, die sich ihr eigenes Musikbibliotheksprogramm oder eigenes Musikverwaltungsprogramm von der grafischen Oberfläche her so richtig klein und fein einrichten wollen, die können das hier ohne großartige Probleme machen. Es gibt noch eine Vielzahl von weiteren Optionen, die mit eingebaut sind. Gapless Playback beispielsweise, also die Möglichkeit, gerade bei klassischer Musik, dass man von einem Stück direkt ins nächste geht, ohne dass da eine Pause zwischen ist, das funktioniert. Es gibt einen simplen Editor für die ganzen Tags. Das heißt, falls ihr eure Musikverwaltung wirklich auch verwalten wollt, eure Musik wirklich verwalten wollt und beispielsweise da irgendwie was falsch eingegeben ist oder eingetragen ist in den MP3-Tags oder in den ID3-Tags des Songs, könnt ihr das alles ändern und einstellen. Ihr könnt den Songs auch Ratings geben und die abspeichern. Ihr habt weitere Replay-Gain-Unterstützung beispielsweise und auch die Möglichkeit beispielsweise nicht nur für diese Bibliothek selber Anpassungen der ID3-Tags vorzunehmen, sondern diese dann auch gleichzeitig in die MP3 oder in die Org-Vorbis-Datei oder in die FLAC-Datei einfach reinzuladen, sodass, wenn ihr diese Datei weitergibt, die natürlich dann auch diese Anpassungen beinhaltet. Solche Geschichten sind mit drin, das ist also sehr schön gemacht. Es gibt einen File-Organizer, wo man also, wenn man nach Ordnern, Dateien nach Ordnern sortieren möchte oder das eher schon gemacht hat, dann dort rumzusurfen, das ist ohne Probleme möglich. Es gibt die Möglichkeit, dynamische Playlisten zu erzeugen, wo ihr dann sagen könnt, okay, ich möchte jetzt von dem Genre Rock aus dem Jahre oder von dem Jahre so und sowas bis so und sowas alle Songs, die ich in meiner Bibliothek habe, hören, die eine Bewertung von 3 Sternen und mehr haben, aber nicht über 6 Sterne gehen. Solche Einstellungsmöglichkeiten gibt es da, um dynamische Playlisten zu erzeugen. Es gibt Podcasting-Support, also neben der Möglichkeit, Online-Dienste wie Jamendo oder Magnitude zu benutzen, um Songs runterzuladen, gibt es auch die Möglichkeit, Podcasts mit einzubinden und die regelmäßig auch runterladen zu lassen, regelmäßig prüfen zu lassen. Und das klappt auch ohne Probleme. Die Informationen der Podcasts werden auch geladen und in der Informationsansicht angezeigt, sodass man die Möglichkeit hat, dort auch die Shownotes beispielsweise einer Radio Tux-Folge sich anzuschauen. Es gibt auch ganz normalen Audio-CD-Support. Falls ihr zum Beispiel noch Audio-CDs habt und die noch nicht digitalisiert sind, könnt ihr natürlich auch die Audio-CD rippen und auch in eure Bibliothek mit übertragen. Das geht ohne Probleme. Dazu wird natürlich auch CDDB unterstützt, dass sich also automatisch die verschiedenen Track-Informationen heruntergeladen werden aus dem Internet und dann eben zu diesen Audio, zur Audio-CD hinzugefügt werden oder zu den gerippten Tracks hinzugefügt werden. Es gibt auch die Möglichkeit, einen einfachen HTTP-Server einzurichten. Das ist jetzt schon wieder was Komplizierteres, Komplexeres. Falls ihr also auf der anderen Seite, sagen wir mal, einen Selfish-OS-Phone habt, wo ihr dann zum Beispiel jetzt nicht die Möglichkeit habt, einer nativen App wie bei Ubuntu-Phone, habt ihr die Möglichkeit, einfach einen HTTP-Server einzurichten und ich kann dann mit meinem Selfish-OS-Phone ganz einfach von der Couch oder mit dem Android-Tablet oder was auch immer, was ich gerade so habe, ganz einfach von der Couch meinen Titel auswählen, muss dann nicht extra zu meinem PC laufen, der dann eben die Musik abspielt. Das geht also auch ohne großartige Probleme von fast jedem Gerät her. Es gibt natürlich auch die Empress 2 Schnittstelle, die unterstützt wird. Das heißt, es gibt ja auch KDE Connect beispielsweise, das ebenfalls auf verschiedenen Android-Geräten läuft, was einem die Möglichkeit gibt, dann auch Empress-Geräte zu steuern oder Empress Media Player zu steuern. Das könnt ihr natürlich damit dann auch machen. Es gibt Support für die diversen Hotkeys, das heißt, falls ihr Shortcuts oder sowas einrichten möchtet und benutzen möchtet, gibt es da Support extra für KDE, für GNOME und für natürlich die weiteren unterstützten Plattformen. Zu denen zählt neben eben Linux und KDE und GNOME in dem Fall speziell auch macOS 10 und Windows. Und wie ich bereits erwähnt habe, gibt es auch einige Ubuntu Touch oder Ubuntu Phone Builds, wo ihr dann das Ganze auch darauf ausführen könnt. Ja, was soll man noch großartig zu sagen? Cantata ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Musikverwaltung, die viele Sachen kann und macht, die ich so von MPD gar nicht kannte, dass das da möglich ist. Vielleicht ist das auch eine Cantata-spezifische Sache, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also Cantata ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Musikverwaltungsprogramm, auch wenn es im Grunde genommen die Musik gar nicht verwaltet, sondern nur anzeigt, was die Musikverwaltung MPD alles leistet. Trotzdem 2 Daumen nach oben, ein Programm, ein Tooltip, das man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Das Programm bietet nicht nur eine super Oberfläche, die man wunderbar anpassen kann, läuft nicht nur auf allen möglichen Plattformen ohne großartige Probleme, sondern hat halt eben auch einen sehr, sehr geringen Ressourcenverbrauch, der natürlich durch MPD herrührt, das natürlich auch sehr wenig Ressourcen verbraucht. Und läuft in jeder Zeit irgendwie flüssig. Also ich habe noch keine Ruckler oder Hänger bemerkt und kann es euch dann deshalb nur empfehlen. Cantata, auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Musikverwaltungsprogramm unter Linux.
Ich bin jetzt auf dem Frühjahrsfachgespräch der GUK in Stuttgart. Bei mir ist Werner Koch. Er ist ja Hauptentwickler von GNU.pg. Und hallo erstmal.
Hallo.
Ja, also ihr hattet ja in letzter Zeit so ein bisschen Finanzprobleme und dann habt ihr, oder ja, es stellte sich so die Frage, wie geht es mit dem Projekt überhaupt weiter? Und ihr habt Spenden eingesammelt. Und wie sieht es da jetzt gerade aus?
Also zurzeit sieht es einfach super aus. Also das war wirklich ein richtiger Erfolg. Also kam auch sehr unerwartet. Seit Jahren kommen keine Aufträge mehr rein und Wartungsverträge sind auch alle gecancelt worden inzwischen. Und ich weiß nicht, seit 4 Jahren habe ich praktisch kaum Reinnahmen aus dem Bereich mit Hilfe für GNU.pg und Support und musste zeitweise auch andere Sachen machen. Wir hatten vorletztes Jahr bei GoTo eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Da sind letztendlich netto 18.000 bei rumgekommen. Das war auch sehr hilfreich, weil dann konnte ich ein bisschen weiterarbeiten. Davor, vor dieser Crowdfunding, bevor Snowden, hatte ich schon wirklich ernsthaft überlegt, aufzuhören mit der ganzen Sache und mir irgendeinen bezahlten Kuttknecht-Job zu suchen. Ne? Und wegen Snowden habe ich das dann mal sein gelassen. Und das sieht auch besser, es gibt immer mehr Anfragen dazu, aber wirklich viel kam damals nicht rum. Und GoTo hat mir erstmal was geholfen, was weiterzumachen. Kurz vor Weihnachten letztes Jahr haben Freunde mich angesagt, ich sollte jetzt unbedingt irgendeine Spendenkampagne machen. Dann hat die FSFE dazu eine Presseerklärung gemacht, zusammen mit der Frau Holland Stiftung. Und ich habe da so einen Spendenbalken programmiert und sowas. Da sind auch gerade durch den Kongress in Hamburg, sind auch da, ich glaube, so was mit 37.000 brutto eingegangen bis Ende Januar. Und dann kam ein Artikel in ProPublica, Das ist eine amerikanische, Community-Zeitschrift, die von der Stiftung bezahlt wird, die halt investigativen Journalismus machen. Das ist ganz interessant, so. Und mit einer Journalistin davon hatte ich mich getroffen auf dem Kongress. Und ja, sie hat eine Story geschrieben. Das war halt so, ja, wahrscheinlich kennt ihr die ja schon. Und naja, in einem Abend, am 5. Februar, schaue ich abends nochmal in meinen Mail-Folder rein und sehe dann plötzlich 1000 Mails von meinem Donation-Account. Das Ding, was ist denn da los? Da ist irgendwas schiefgelaufen, ne? Bis ich das dann festgestellt hatte. Und ja, das sind also innerhalb von zwei Tagen, ich weiß nicht mehr genau, wie viel reingekommen, 150.000 Euro umgerechnet. Am gleichen Abend hat mich der Gründer von Stripe noch angerufen und gefragt, ob ich denn Spenden haben wollte von ihnen und von Facebook, die das jetzt jährlich machen wollen, jeder als $50.000. Und ja, das ist super. Die Linux Foundation hatte kurz vorher, hatte sie mir auch gesagt, dass sie dieses Jahr mich fördern würden mit $60.000 einmalig. Das konnte ich zu der Zeit noch nicht veröffentlichen, weil die mussten das dann noch klären wegen Pressemitteilung und sowas. Und das kam jetzt, dieser Artikel kam da ein bisschen dazwischen. Ja, jetzt haben wir eigentlich genug Geld. Inzwischen, ja, ich weiß gar nicht genau, wie wir mit dem Geld umgehen. Und ich muss jetzt mal einen Steuerberater mir suchen, der, wir überlegen zurzeit noch, wie wir das am günstigsten damit umgehen mit dem Geld, damit es dann möglichst lange reicht oder weitreichend was vernünftig machen. Konkret habe ich Neil Wolfield inzwischen eingestellt. Neil kennt man wahrscheinlich, manche vielleicht von der Hurd-Entwicklung und von Debian und hat eigene Betriebssysteme geschrieben und ist eigentlich ein sehr guter Coder und steckt, wohnt zufälligerweise auch in Düsseldorf. ich treffe ihn also regelmäßig und der sucht er halt gerade, weil er mit seiner Doktorarbeit praktisch fertig ist, sucht er auch einen Job und bevor er jetzt irgendwo bezahlt zu irgendeiner Firma geht und so, dachte ich mir, er kann auch hier was machen und er macht halt gerne freie Software und jetzt ist er eingestellt und beginnt sich einzuarbeiten. Und das ist natürlich sehr praktisch, dass ich mal wieder Sachen abgeben kann und nicht alles selber machen muss. Es gibt noch weitere Pläne, was wir da genau machen müssen können und wen wir da noch fördern. Genau das kann ich nicht sagen. Da muss aus steuerlichen Gründen müssen wir erstmal gucken, wie das aussieht, damit man einen genauen Plan machen kann. Jedenfalls, ich freue mich da sehr über die ganzen Spenden und diese Aufmerksamkeit, die das Ganze erreicht hat und die ganzen Glückwünsche und so weiter so und Tausende davon. Ja. Da macht man doch gerne weiter, macht doch wieder richtig Spaß.
Ja, ist so schön, dass das so funktioniert hat. Das heißt, du hast eine Firma, die sich vornehmlich mit der Entwicklung von GNU-PG beschäftigt und dem Support ringsrum. Und jetzt ist zumindest erstmal für die nächsten paar Jahre so gesichert, dass ihr weitermachen könnt.
Ja, ich denke, dass wir vorläufig, so wie es aussieht, können wir halt weitermachen, also zumindest zu zweit. Und jetzt ist auch dieser Druck weg, irgendwann neue Aufträge zu besorgen, die oder irgendwie an Geld zu kommen oder woanders was zu arbeiten. Deswegen ist auch genug Zeit da, sich um Sachen zu kümmern. Und das Erste, was wir gemacht haben, das hatten wir schon Anfang Januar schon geplant, dass wir ein Treffen machen werden in Frankfurt mit einigen Entwicklern, die Frontends schreiben und Key Manager und Mailer. Und da wollen wir erstmal sehen, wie das so geht. Und das hat so ein riesiges Interesse erweckt, dieser GPC Summit, dass wir jetzt eigentlich alle ablehnen müssten. Also wir könnten eine kleine Konferenz machen eigentlich. Wird vielleicht dann irgendwann im Herbst dann doch mal passieren. Ich denke, dass wenn wir mal zusammenkommen und uns treffen, dass viele Konflikte dann gelöst werden können oder dieses, ja, man kennt sie nicht, jeder arbeitet so vor sich hin und es war nie so richtig gut koordiniert in den letzten Jahren.
Ja, das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, dass die Community sich mal trifft und dann mal auch, sei es auch nur ein, zwei Tage mal zusammen hackt und so ein bisschen weiterkommt, ne?
Ja, genau.
Jetzt hast du hier auf der Konferenz auch die Neuerung von GNU-PG 2.1 vorgestellt. Also die Entwicklung geht voran. Teilweise lag es ja jetzt ein bisschen, lagen die Features schon auf Halde. Was gibt es denn jetzt Neues oder in GNU-PG 2.1?
Ja, GNU-PG 2.1 ist, eigentlich ist das ja nur ein kleiner Versionsnummersprung. Es ist eigentlich nicht viel Neues drin, wenn man das mal vergleicht mit dem, was GNU-PG 2.0 eigentlich machen sollte. Letztendlich ist da das drin, was vor 10 Jahren alles auch schon machen wollte in 2.0, aber da war keine Zeit für da. Es gab halt die Aufträge, die dahin kamen, die gingen in etwas andere Richtung. Die Neuerung, was wir haben. Wir haben diesen secring.jpg nicht mehr. Das hat intern erleichtert das viele Sachen. Jede Menge Code konnte aus GPG rausgeschmissen werden dadurch. Das Ganze funktioniert jetzt genauso wie der kleine Bruder von GPG, GPGSM für S-MIME, dass die Schlüssel durch den GPG-Agent verwaltet werden. Das ist praktisch sowas wie eine Smartcard der GPG-Agent. Das bietet halt eine ganze Reihe von interessanten Möglichkeiten, ist auch eine bessere Modularisierung. Ich habe da jetzt gestern einen Use Case vorgestellt, was man da machen kann. Es kamen oft Leute auf mich zu und haben gefragt, ja, wie mache ich das denn jetzt? Ich habe einen riesen Datei auf dem Server und ich möchte die gerne signieren. Jetzt kann man natürlich irgendwie sich einen Hash machen und dann eine Datei mit dem Hash signieren, aber das ist recht umständlich, man möchte das eigentlich direkt signieren. Aber man möchte auf keinen Fall seinen privaten Schlüssel auf den Server hochladen, weil der ist doch da leicht kompromittierbar. Oder der private Schlüssel ist auf einer Smartcard. Dann ging es gar nicht, müsste man erst ein Rechenzentrum fahren. Was wir jetzt machen, ist, da durch die Trennung zwischen GPG-Agent und GPG können wir GPG auf dem Server laufen lassen und der GPG-Agent, der sich um die privaten Schlüssel nur kümmert und da Operationen drauf durchführt, die halt nur auf kleinen Daten arbeiten, also letztendlich auf dem Hash, ne, auf 32 Byte. Das können wir trennen und das funktioniert deswegen so gut, weil in OpenSSH 6.7 kann man Unix Domain Sockets, das sind hier Local Sockets, kann man die auch forwarden, genauso wie TCP Sockets. Ist das gleiche Prinzip wie X-Forwarding in OpenSSH. Und damit können wir die Operationen von GPG, die ist verlangt auf dem privaten Schlüssel, also signieren oder entschlüsseln, werden dann über SSH, über einen Kanal an GPG Agent auf dem Client geleitet, eventuell doch weiter an eine Smartcard und wieder zurück, und das passiert da. Das heißt, der private Schlüssel ist lokal und das andere ist auf dem Server. Man kann das zum Beispiel auch benutzen, um auf dem Server vielleicht mit MAT seine verschlüsselten Mails zu lesen, ohne auch seinen Schlüssel da drauf zu haben. Das ist halt das ist halt wirklich ein guter Use Case für diese Trennung von GPG Agent und GPG. Ganz abgesehen von der bessere Modularität ist das etwas, ja, was ganz praktisch ist.
Dann habe ich gesehen im Vortrag, der GPG-Agent kann jetzt auch SSH-Agent mitmachen quasi. Also ich bräuchte nicht mehr zwei Sachen.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist schon, Moritz hat das, ich weiß nicht, vor 9 oder 10 Jahren schon implementiert gehabt. Ich benutze das auch so lange schon und es gibt eine ganze Reihe, die das benutzen. Aber es ist irgendwie ein Feature, was nicht so bekannt ist. GPG Agent kann halt den SSH Agent ersetzen. SSH Agent spricht ein Protokoll mit SSH, das ist festgelegt, definiert und genau das implementiert GPG Agent auch und kann sich die Schlüssel selber behalten. Das ist halt ganz praktisch, das ist dann halt persistent, muss kein SSH Add mehr benutzen und es funktioniert einfach ganz automatisch und viel bequemer jedenfalls als SSH Agent vorher zu starten und der eigentlich nur der halt keine persistenten Keys hat. Und man kann ganz einfach mit den Smartcards dann arbeiten. Schlüssel.
Und ihr habt aber auch allgemein noch ein bisschen an der Verschlüsselung gearbeitet. Das heißt, ich kann jetzt nicht nur RSA-Keys und sowas benutzen, sondern auch Keys, die auf elliptischen Kurven basieren.
Ja, genau. Es gibt den RFC 6637, ja. Der spezifiziert, wie elliptische Kurven in OpenPGP angebracht werden. Das Ganze ist, es gab die erste Implementierung von dem Autor des RFCs vor 3 Jahren oder sowas war das schon. Wir haben da noch einiges dran gemacht. Und das geht mit OpenPG 2.1 jetzt. Man kann elliptische Kurven machen. Gibt, wie gesagt, ein RFC. Jetzt gibt es das kleine Problem, dass so diese amerikanischen Kurven. Also Kurven, wenn ich von Kurven rede, kann man das auch nennen, Domain-Parameter und die beschreiben genau, wie die Kurve ist. Die legt man einmalig fest und das entspricht in etwa sowas der Schlüssellängen. naja, viele Leute mögen diese Kurven nicht, weil keiner genau weiß, wie die entwickelt wurden, ob da nicht da etwas nicht ganz koscher ist mit diesen Kurven. Und auch diese europäischen Brainpool-Kurven, die dann viele anbieten, sind A, langsamer, wenn die benutzt. Und nun ja, ich weiß nicht, ob das Europa, unsere Geheimdienste, die da mitgewirkelt haben, ob man denen auch wirklich so vertrauen sollte. Also warum soll man das machen? Sollte nicht eine, ja, das Bernsteins und Langes Entwicklungen benutzen, also Curve 25519, beziehungsweise den dazugehörigen Signaturalgorithmus. Und genau das machen wir so. Wir haben für den Signaturalgorithmus, das heißt ja, die Kurve heißt dann ED25519, das ist implementiert. Ich habe da ein Draft für ein RFC geschrieben und dann ist es implementiert. Google hat gesagt, in ihrer End-to-End-Implementierung in der Gruppe, sie werden das auch ECC so umsetzen dafür, womit wir eine gute Basis haben werden dafür für die Schlüssel. Das implementiert. Ich benutze diesen Schlüssel jetzt. Ja, ich benutze also meine Git-Commit-Messages, werden inzwischen damit signiert. Es können halt noch nicht viele damit umgehen. Aber das ist das, was Zukunft der Default-Schlüssel sein soll und nicht die NIST-Kurven. Aktuell ist noch Verschlüsselung mit dieser Curve 25519 ist noch nicht drin, weil wir kleine Details noch einigen müssen. Das bezieht sich auf Point Compression oder Darstellung der Punkte im Protokoll. Das ist eigentlich eine Kleinigkeit, dass man sich das machen muss. Ist aber nicht so wichtig, weil Verschlüsselungskey ist ein Subkey, den kann man jederzeit später an den Hauptkey dran machen. Deswegen kann das ruhig in einer nächsten Version erst passieren. Ja.
Das heißt, ihr unterstützt diese NIST-elliptischen Kurven gar nicht oder die auch?
Doch, die sind auch unterstützt. Die sind voll unterstützt. Also im RFC steht natürlich drin, must be supported. Die werden auch unterstützt, aber keiner muss die anwenden. Und wenn man auswählt, ist auch die erste Kurve, die aufgelistet wird, ist Curve 25519, was aussagen soll, dass das Zukunft der Default sein wird.
Ja, auch SSH benutzt die elliptischen Kurven ja schon eine Weile und man kann das.
TLS auch und auch gerade die Bernstein-Kurven. Und es gibt zurzeit in der IETF, das heißt zurzeit seit über einem halben Jahr oder ist es jetzt schon, nee, es ist ja schon über ein Jahr, sind sie am Diskutieren und welche neuen Kurven dann benutzt werden, sonst geht hin und her, ist so eine Art Denial of Service. Es kommt nichts wirklich darauf, alle warten drauf, dass irgendwann mal was passiert, aber es passiert irgendwie nichts, man einigt sich auf nichts, obwohl eigentlich alles klar ist. Ich weiß nicht, woher das kommt.
Na gut, es gibt manchmal so Arbeitsgruppen, die da wird es einfach nichts. Gut, dann eine andere Sache, also GPG wird ja ganz oft zur Mail-Verschlüsselung verwendet, du hast ja auch gesagt, Edward Snowden hat das verwendet. Jetzt ist einer der Punkte, wie man Schlüssel findet und wie man sich gegenseitig vertraut, dieses Web of Trust, ja, man lädt seinen Schlüssel zu einem Key-Server hoch und kann die irgendwie gegenseitig signieren, aber so richtig kann man auch nicht verifizieren, kommt der Key jetzt wirklich von demjenigen, weil ich kann auch, was weiß ich, einen Key für Angela Merkel, @Bundestag anlegen, wenn ich das will, und ihn irgendwo hochladen und dann könnte mir jemand damit verschlüsselte Mails schicken. Weiß ich nicht, ob das wirklich Sinn macht, aber so richtig kann ich nicht verifizieren, ist der Key, den ich jetzt benutzen will, demjenigen, dem ich eine Mail schreiben will, ist das wirklich der Key, den der benutzt. Gibt es da irgendwie einen Ansatz, das besser zu machen oder anders zu machen?
Ja, das Web of Trust. Wenn man das Web of Trust benutzt, dann würde sowas ja nicht passieren. Dann wird man ja feststellen, dass der Schlüssel nicht authentisch ist und wäre authentisch, weil andere das letztendlich unterschrieben haben, dass es das ist. Aber in der Praxis, dieses Web of Trust ist eher so ein Game for Geeks und da macht man irgendwie Party und es ist einfach irgendwie cool, so Schlüssel zu unterzeichnen. Aber in der Praxis wird sich das nicht durchsetzen. Der Plan ist, was wir haben. Ich habe mit Markus Brinkmann, habe ich vor Jahren mal ein Paper geschrieben, wie wir das vereinfachen wollen. Und da gibt's halt einen wesentlichen Punkt. Wir müssen einfach davon abkommen, von diesem Kryptografie. Es muss alles 100% sicher sein oder 150 oder 200% sicher. Es müssen alle Eventualitäten berücksichtigt werden. Und wir müssen ganz, ganz sicher sein, dass das der Schlüssel ist. Das geht aber einfach an der Realität vorbei. Und da sollten wir einfach ein paar Abstriche von diesem Paranoia machen und uns einfach mal ansehen, wie wir einfach kommunizieren. Und da ist es zum Beispiel erstmal wichtig festzustellen, ich habe eine Mailadresse, an den schicke ich irgendwas und dann muss ich dazu wissen, welcher Schlüssel dazu passt. Das kann man im Fingerprint feststellen. Und deswegen muss es irgendwo eine Datenbank geben, wie der Fingerprint dass der Fingerprint zur Mailadresse gehört, dass man die Mailadresse auf dem Fingerprint mappen kann und mit dem Fingerprint kann man dann immer, kommt man auf den Schlüssel. Weil den kann man vom Keyserver holen, den kann man auch aus dem DNS holen und so weiter. Und egal ob jetzt Metadaten, ist es sehr schwierig, Metadaten zu anonymisieren. Und das können wir momentan auch gar nicht leisten. Da sollten wir einen Schritt nach dem anderen machen. Und deswegen schlage ich, wie schon vor 9 Jahren, vor, dass die Schlüssel ins DNS gehören. Den DNS-Rekord muss man sowieso nachsehen oder der Mail-Server muss nachsehen, den DNS-Rekord, um den MX-Rekord, MX-Host zu finden. Also der sucht einen MX-Rekord und genauso gut kann er nachgucken, kann man dem User, also den Local Part der Mailadresse, den kann man auch ins DNS mappen und darüber den Fingerprint finden. Da gibt's einen RFC zu für den entsprechenden DNS-Rekord. Das ist der Zert-Rekord, Typ 37. Das ist auch schon Jahre alt, ist auch in GPGL schon implementiert. Es müssten sich halt nur die Hoheit über die Zone-Files haben, also über das DNS haben. Das ist immer der Mail-Provider. Die müssten sich einfach nur bereit erklären, zumindest dem Benutzer eine Möglichkeit zu geben, ihren Fingerprint im DNS abzulegen. Also so wie ich mir das vorstelle, ist das letztendlich in den Account-Daten einfach ein Feld, wo man seinen Fingerprint reinpasten kann. Das landet dann im Zone-File und kann dann von anderen abgefragt werden. Damit hat man erstmal den richtigen Key. Ob das wirklich der Key der passt, das ist nicht kryptografisch gesichert. Dafür sollten wir was anderes benutzen. Dafür sollten wir dieses SSH-Modell benutzen, dieses Trust on First Use oder Trust on First Contact. Wo einfach die Kommunikations... Muster, die man hat, also wie oft man mit jemandem kommuniziert hat, in die darin eingehen, ob zu bestimmen, ob ein Schlüssel gültig ist, ob der wirklich zu dem Kommunikationspartner passt. Und damit kann man auf alle Fälle entdecken, dass da plötzlich ein Man im Mittel ist, dass der Schlüssel ausgetauscht wurde. Wer SSH benutzt, kennt dieses Problem, kennt das und kennt die Merkung. Ja, der Hostkey wechselt oder sowas. Ne? Das ist halt, das fällt dann sehr auf und dann muss man halt nachgucken, was man da macht. Das ist eigentlich so seit Jahren so das, was wir machen müssen. Das geht aber nicht alleine. Wir Hacker können das, wenn wir unseren eigenen Mail-Server betreiben, unsere eigene Domain haben, können wir das natürlich machen, aber das hilft also den meisten halt natürlich nicht. Deswegen sind die Mail-Provider halt aufgerufen, da mitzuhelfen.
Die DNS-Provider, also was es halt maximal gibt, ist irgendwie, dass man einen TXT-Rekord setzen kann. Das habe ich mal gesehen, aber das war es dann auch schon.
Ja, ich habe das 2006 mal implementiert, da ging das mit TXT-Records, was man immer klassisch so gemacht hat, weil in TXT kann man reinschreiben, kann man mit DNS experimentieren. Das System heißt Public Key Association. Das ist genau das Gleiche, was jetzt auch drin ist. Ich habe das ein bisschen erweitert, aber es gibt im Zuge von Dane, gibt es auch einen Dane für OpenPGP. Da ist praktisch genau dasselbe wieder gemacht worden, was ich da auch schon gemacht habe, wieder mit meinem eigenen wieder neuer Rekordtyp definiert, weil aus irgendwelchen Gründen wollte der Autor den alten nicht benutzen, den es schon gibt, der eigentlich alles kann. Macht genau das Gleiche. Ist halt ein Schritt in die Richtung und wenn das halt unterstützt wird, finde ich das gut. Okay, ja.
Also der Unterschied ist bei Dane ist halt DNSSEC verschlüsselt. Also zumindest sind die ist es sichergestellt, dass wenn ich mir das von einem DNS-Server hole, dass nicht da jemand die DNS-Abfrage irgendwie noch manipuliert hat.
Naja, wenn man DNSSEC vertraut, wenn das funktioniert. Ich meine, es funktioniert. Es schadet, das DNS schadet nicht. Es gibt so ein gewisses Gefühl, extra Gefühl von Sicherheit, dass er wirklich vielleicht besser darauf passt. Und man kann es auch nicht mehr so leicht umleiten und ändern. Das gehört schon etwas mehr Aufwand dazu. Man kann sich über DNSSEC nicht wehren gegen gezielte Angriffe. Da kann man sich sowieso nicht gegen wehren, auch gegen Massenüberwachung. Wenn da unsere Geheimdienste da was machen wollen, dann können die das auch machen, das DNSSEC umgehen. Und da gibt's genug Probleme. Es ist gut, wenn das DNSSEC drin ist. Da hat man ein klein wenig zusätzliche Sicherheit, dass wirklich nichts geändert wurde an dem Fingerprint und der Fingerprint und Mail Mapping. Aber wirklich notwendig halte ich das nicht mehr, denn sollte der eine Schritt sein, erstmal den Fingerprint finden und der zweite Schritt ist völlig unabhängig davon, eine Geschichte aufzubauen, wie der Fingerprint benutzt wurde und daran feststellen, ob sich irgendwas geändert hat, was dann verdächtig sein könnte.
Und wer die ganz, ganz hohe Sicherheit haben will, der kann ja immer noch den Fingerprint über eine andere Leitung überprüfen, so wie er es früher halt gemacht hat, was weiß ich, jemand angerufen und lies mir mal dein Fingerprint vor und erst dann habe ich demjenigen vertraut. Das geht ja immer noch, das ist ja deswegen nicht weg.
Ja, sicher, das ist ein alternatives Trustmodell. Oh, PGP zum Beispiel, der Standard, definiert überhaupt kein Trustmodell, stellt nur Verfahren bereit, um irgendwas drauf zu implementieren. Das geht weiterhin. Es geht weiterhin dieses direkte Vertrauen und ja, Schlüssel in der Mail zu schicken, vorzulesen. Ja klar, das geht immer weiter. Wer das haben will, der weiß das aber jetzt schon, wie er sicher kommunizieren kann, das feststellen kann. Aber die meisten verschlüsseln überhaupt nichts, wissen gar nicht, dass da alle mitlesen können. Vielleicht wissen es jetzt mehr Leute heute, aber vergehen sich gegen gesetzliche Regelungen oder halt Gesetze, dass halt vertrauliche Daten gerade auch bei Behörden immer wieder weiter unverschlüsselt verschickt werden. Ansonsten wird Daten schon sehr hoch gehalten, aber in diesem Bereich überhaupt nicht. Ja, wir müssen da natürlich helfen, aber es war bis jetzt immer sehr schwierig, da was zu machen. Ich denke, es hat sich was geändert. Immer noch, also durch Snowden. Das ist echt.
Ja, an der Stelle können wir fast froh sein, dass da mal so ein bisschen Erdbeben kam, obwohl es ja jetzt schon wieder so abflacht, jetzt interessiert es schon langsam wieder keinen mehr. Also wenn man zumindest mit normalen Leuten redet, dann ist es halt schwierig, denen klarzumachen, warum soll ich jetzt meine E-Mails verschlüsseln, ja? Das ist halt auch immer die Frage, muss ich wirklich alle E-Mails verschlüsseln? Will ich das? Den ist der Aufwand es wert? Die Diskussion führt man halt auch immer.
Ja, ich meine, ich rede ja auch gerne in der Öffentlichkeit. Die meisten Mails, die ich schreibe, gehen sowieso an Mailinglisten. Und ja, natürlich, da will ich den nicht verschlüsseln. Das ist ja Quatsch. Das ist ja gegenteilig. Das ist genau wie, wenn man was, die freie Rede oder dass man sich äußern kann, ist ja auch ein absolutes Grundrecht. Aber genauso gut gehört es dazu, dass ich bestimme darüber, wann ich wem was sagen, mitteilen will und dass andere was mithören können. Und letztendlich dieses Briefgeheimnis, das ist... auch für unsere Demokratie und unsere Gesellschaft ist das einfach total wichtig, dass wir das selber als Individuen das entscheiden, wann jemand anders das mithören kann. Und diese ganzen Ideen mit Salamitaktik über Vorratsdatenspeicherung und so weiter und Hintertüren einbauen.
Weil sonst fängt man halt...
Mir fällt dazu nichts mehr ein.
Ja, weil sonst fangen die Leute dann an, ihre Gewohnheiten zu ändern und sich anzupassen, weil man halt davon ausgeht, dass sie das mitlesen kann.
Ja, also wir hatten doch diesen anderen Teil von Deutschland lange Jahre gehabt. Die konnten damit ja auch umgehen, dass sie überwacht wurden. Die wussten das ja auch, dass sie überwacht wurden, ja. Aber man konnte halt nicht mehr so mit jedem reden.
Genau, geht. Das
kennt man auch nicht mehr, ne?
Geht was verloren. Aber im Endeffekt unterstützt GNUPG die Möglichkeit, alles im DNS-Rekord zu speichern. Also ihr habt Wege, die Keys, die Fingerprints irgendwo rauszulesen, dass es halt einfacher wird, dass ich meiner Mama sagen kann, hier, installier dir Enigmail, installier dir GPG oder ich mache das einmal für sie und dann kann sie halt mit allen, die Keys irgendwo verteilt haben, zumindest verschlüsselt kommunizieren.
Ja, also die Mechanismen sind schon seit langem vorhanden. Es hat nur nie wirklich breite Tests dafür gegeben und breite Tests heißen halt auch wirklich, dass halt Nicht-Hacker da was machen, das mal austesten müssen. Und sicherlich gibt's noch Fehler oder Feinheiten, die man da ändern dran kann. Aber das können wir alles machen. Das ist gar kein Thema, eine neue Version rauszubringen. Und ich hoffe, dass es bald passieren wird. Mal gucken. Aber das sage ich schon seit Jahren.
Ja gut, aber jetzt hast du ja zumindest mal die Aufmerksamkeit und kannst es halt nochmal loswerden. Vielleicht hilft es ja auch, wenn man jetzt halt öfter doch noch in den Medien ist und auch normale Zeitungen, du hast irgendwie erzählt, selbst irgendwie komische Boulevardzeitungen kommen mittlerweile auf dich zu und wollen Interviews haben. Also gut, die kann man ablehnen, aber trotzdem scheint da jetzt eine größere Öffentlichkeit zu sein und das ist ja gar nicht so schlecht.
Ja, das ist mit der Öffentlichkeit, das ist ja fast noch besser, als dass die Finanzierung geregelt ist, weil es gibt halt ein großes Interesse und Awareness und da müssen wir auch irgendwie gucken, dass wir das so ein bisschen hochhalten, ne? Dass wenn man das mal zufällig erreicht hat, ja.
Muss man nutzen.
Ja, das sollte man schon nutzen, ne? Ja.
Gut, vielen Dank, Werner Koch, und ja, viel Spaß hier noch auf dem Frühjahrsfachgespräch. Ja, danke. Ja, das war Radetux, Ausgabe März 2015. An dieser Sendung waren beteiligt Leszek, Patrick und meiner einer. Ich bin Ingo und die Musik, die ihr diesmal gehört habt, war Breath von Bellevue und Prism mit Not Now. Ja, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß, tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Und ich hoffe, wir hören uns nächsten Monat wieder, dann wie immer mit spannenden, hoffentlich spannenden Themen. Und wenn ihr Vorschläge habt oder, ihr habt es ja auch gehört, wenn ihr bei Radetux mitmachen wollt, schreibt uns doch einfach eine Mail oder postet in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2015 unter Creative Commons, Namensnennung und Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.